Ja, das weiß doch jeder, dass Hitler seit 1954 Betrieb, Abteilungsleiter bei VW in Argentinien
Oh Mann.
Siehst du, gar keine Theorie.
Ist ja
Siehst
richtig.
du,
Deswegen
Wahrheit.
tragen alle Argentinier auch ein
Hat sie auch
Schnauzbärtchen.
seinen Anklebebart dort
Ja.
gefunden? Ja.
KB.
Das ist aber ein schöner Bart.
Das ist ein kleiner Bart. So einen
So.
geringelten Bart hätte ich auch gern. So, jetzt haben wir genug Hitler-Scheiß geredet.
Ja, genug.
Das Gute ist, wir haben es aufgenommen, das kann ich jetzt alles so vorschneiden.
Oh nein, bloß nicht. Nachher heißt es Nazi-Cast.
Das ist okay, Control Alt Re, keine Ahnung was. Fällt mir kein
Nö.
dummes Wort ein.
Control Alt
Oh, wow.
Okay,
Okay,
das habe ich nicht
das schneide
gesagt.
ich davor.
Nein.
Wollt ihr
Nein.
wissen, wo er wohnt?
Das hast du aus allen unseren Sachen zusammengeschnitten, sagen wir
Genau. Mann, der kann aber gut schneiden, so flüssig wie das klingt.
Die Vorlieben, Gedanken und Fehler eines jeden Individuums beeinflussen das, was es zu verkörpern versucht. Sie offenbaren, was es war, was es ist und was es versucht zu sein. Lose zusammengetragen erzählen historische Relikte dreier Männer, wie sie sich ihrer Vergangenheit, ihrer Gegenwart und ihrer Zukunft abermals stellen. Seite an Seite, mit voller Hingabe, manifestieren sie ihren Seelenschmerz, um das kollektive Wissen der Menschheit mit Erinnerung zu ergänzen. Dies ist die Geschichte von Leech, Dee und Nils. Und du wurdest auserwählt, die audiophiles Vermächtnis zu erkunden. Willkommen in deiner Vergangenheit. Willkommen bei Control Alt Re Geek. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Control Alt Re Geek. Nein, nicht Press Start, sondern wirklich Control Alt Re Geek. Und wir haben etwas mitgebracht. Und das würdet ihr nicht glauben, denn es ist echt lange her. Aber wir haben uns dazu entschlossen, dass das jetzt ab jetzt und in aller Zeit und in Zukunft eine weiterführende Sache werden wird. Und zwar haben wir euch mitgebracht die Folge 2 von Verschwörungstheorien. Deswegen gehe ich jetzt auch ganz nah ans Mikrofon ran und ich begrüße meine Mitpodcaster. Auf der einen Seite natürlich wie immer die Mia.
Hi.
Hi. Das klang komisch. Und auf der anderen Seite Davide.
Hola.
Hola. Ja, wo kommt das denn jetzt her?
Hallo.
So.
Ich bin Argentinier. Nein, okay. Hallo.
Hallo.
Verschwörung. Heute, ich habe mir vorgestellt, wir fangen an und haben alle total düstere Stimmung, weil heute, aber gut. Das, vielleicht haben wir auch witzige Verschwörungstheorien dabei heute. Weiß ich nicht.
Ist gut möglich. Also, wir haben euch natürlich, wie, falls ihr die erste Folge noch nicht gehört habt, dann hört euch doch bitte jetzt kurz davor die erste Folge an. Die geht ja auch nicht so lange. Sind ja nur 3 Stunden eures Lebens, die ihr dann quasi an uns verschwendet. Das macht ja nichts. Hört sich an und dann wisst ihr genau, wie die Folge jetzt auch ablaufen wird. Jeder von uns hat sich im Geheimen, keiner von uns weiß, was der andere hat, Verschwörungstheorien gesucht, gefunden und wird die uns vorstellen. Ich zum Beispiel habe 2 mitgebracht. Ich weiß, Davide hat, glaube ich, 3 mitgebracht.
Ja,
und
ja,
Mia hat 3 mitgebracht.
Ja.
Ja.
Genau.
Und jeder von uns wird reihum quasi anfangen, die Geschichte zu erzählen. Und dann werden wir darüber etwas diskutieren, ob das stimmt oder ob wir noch sonst noch irgendwas dazu erzählen können. Und so wird es die ganze Zeit ablaufen. Ich würde sagen, falls keiner von euch mehr was dazu sagen möchte, würde ich sagen, fängt einer von euch beiden an, denn ihr habt mehr als ich.
Na gut, wer will anfangen? Willst du anfangen?
Nee, komm.
Nein, okay. Dann würde ich sagen, die beste, die längste, die halte ich für den Schluss auf, weil die ist tatsächlich sehr verzwickt. Aber die zweite, die hängt auch damit zusammen. Deswegen fange ich einfach mit einem kleinen Sequel zur letzten Folge an. Und zwar habe ich da über MK Ultra geredet, falls ihr euch daran erinnert. Das hat nichts mit Mortal Kombat zu tun. Nur für die, die es nicht gehört haben, für die, die die erste Folge auch nicht hören wollt, shame on you, aber egal. Es ist, also MK Ultra war eines der vielen Projekte, die die US-Regierung im Geheimen beziehungsweise die CIA im Geheimen in den 60ern unternommen haben, um Sachen wie Mind Control, also sprich,
Stranger Things
in echt. Ja, eigentlich Stranger Things in echt. Also einfach um Telepathie oder Telekinese oder eben einfach Verhaltenssteuerung zu erforschen und herbeizurufen mit sehr schlimmen Mitteln. Wie gesagt, ich sage jetzt nicht alles über MKUltra, weil das kann man im vorigen Cast anhören. Jedenfalls bin ich über was anderes gestoßen. Operation Resurrection. Und dann bin ich hellhörig geworden, habe ich gelesen. Und wer war daran beteiligt? Derselbe Arzt, der auch MK-Ultra verbrochen hat, möchte ich sagen. Mhm. Und zwar war das, nachdem MK-Ultra als ein Fehlschlag bezeichnet wurde, haben die dieses Operation Resurrection angefangen. Allerdings ist das inspiriert von Sachen, die noch viel früher waren. Und zwar war dieser... So, der Typ heißt Donald Ewan Cameron, auch bekannt als The Brain Butcher. Dieser Typ,
voll der gute Spitzname.
Ja, toller Spitzname. Der hat im Zweiten Weltkrieg im Namen des OSS, das ist Special Services, irgendwie, das war so eine Art, auch so eine Geheim, nicht Bund, wie heißt es? Eine Geheimoperation auf jeden Fall von den Amis. Mhm. Mit denen zusammen hat er damals kriegsgefangene Nazis verhört. Also mit so Sachen wie so anfängliche Züge von MK-Ultra. Mhm. Also tatsächliche Folter eigentlich fast schon.
Wann genau war das, weiß man?
Das war also tatsächlich, diese Befragung war im Zweiten Weltkrieg. Und da kamen eben diverse Infos ans Licht, eben von den Nazis, was in den KZs stattfindet. Mhm. Und es kam ja dann auch später mit Project Paperclip und so auch raus, was da für Veranstaltungen, für Experimente veranstaltet wurden im KZ. Und dieser Donald Ewan Cameron hat sich gedacht, oh, das hört sich irgendwie faszinierend an, was die da gemacht haben. Mhm. Und hat daraus Project Operation Resurrection gemacht. Und zwar... ursprünglich geplant mit Menschen, aber da zu viele bei MK Ultra und Project Bluebird und so weiter, da zu viele Menschen dabei gestorben sind, hat ihn das die US-Regierung verboten, weiter an Menschen zu experimentieren, deswegen hat er Affen genommen. So, Operation Resurrection ist ja mit Affen gemacht worden, und zwar wurden die erst einer Lobotomie unterzogen.
Was ist eine Lobotomie?
Eine Lobotomie ist eine Operation, wo man gewisse Hirnfunktionen ausschaltet, indem man mit einer Art...
Ja, eigentlich mit einem Stab oder eigentlich so ein bisschen wie bei den Ägyptern, wo sie mit einem Haken ins Gehirn sind und rumgepopelt haben.
Mhm. Ja, also da durchtrennt man Nerven.
Ja, ich glaube, das wurde teilweise auch mit einem Draht gemacht, wo man ein Stück Gehirn abgetrennt hat vom Rest, und dadurch hat sich die Persönlichkeit verändert.
Okay. Wurde bis in die 70er Jahre gemacht als tatsächlich wirkungsvolle, in Anführungsstrichen, psychologische Operation, sprich bei Verrückten und so, um die praktisch stillzuhalten. Mhm. Also ziemlich kranker Scheiß. Jedenfalls haben die das gemacht mit den Affen, wurden danach komplett isoliert, also in so eine schwarze Zelle. Und dann haben sie ihre
Zwischenfrage.
Was? Ja?
Sorry, wenn ich immer zwischenfrage, aber schwarze Zelle, ist damit eine Zelle gemeint, die einfach komplett schwarz?
Also eine Isolationskammer.
Achso, ich dachte jetzt eine Zelle, die komplett schwarz angemalt wäre oder sowas.
Nein.
Das ist dunkel.
Das Ding heißt, das heißt tatsächlich Isolationskammer. Das wurde bei MK Ultra auch schon gebaut in einem Psychiatric Institute of Montreal. Da wurde es gebaut, in Montreal, dieses Ding. Und das wurde dann praktisch von der CIA nachgebaut, um da diese Projekte zu machen mit diesen Affen. So, jedenfalls, diese Affen wurden dann in dieser dunklen Kammer sehr starken Radiowellen ausgesetzt. Mhm. Also eigentlich Strahlung auf die Gehirne.
Also ist das mehr so Mikrowellenstrahlung dann, also ja, dass man sich das vorstellt?
Nee, nicht Mikrowellen, sondern halt Radiowellen. Die können ja auch sehr stark sein.
Ah, also, okay, ja.
Jedenfalls haben die die dann bestrahlt. Und dann gab es gewisse Affen, die darauf reagiert haben und gewisse, die nicht darauf reagiert haben. Die, die darauf reagiert haben, wurden enthauptet.
Okay.
Und diese Köpfe wurden dann auf andere Körper transplantiert. Und dadurch haben sie versucht, nochmal mit Radiowellen, also mit denselben Radiowellen, diesen Körper nochmal zum Leben zu erwecken. Praktisch die gleiche Reaktion. Also total bescheuert.
Okay.
Und da stand halt dann auch dran, also dass keiner mehr weiß, was genau das bezüglich Verhaltenskontrolle und so weiter überhaupt zu bedeuten hat, was da für Auswirkungen da erprobt worden sein sollen. Jedenfalls, ja, das Schlimmste ist, die Affen, die da nicht drauf reagiert haben, die wurden einfach so lange bestrahlt, bis sie tot umgefallen sind.
Mhm.
Und bei Autopsien hat sich dann festgestellt, dass durch diese Radiowellen einfach deren Gehirne komplett zerbraten wurden.
Kann ich mir vorstellen, so, also wie Mikrowelle dann irgendwie.
1972 wurde von dem damaligen CIA-Vorsitzenden Richard Helms dann das Ganze eingestampft und zerstört. Also die sämtliche Dokumente.
Okay.
Ja, und daraus wurde einfach nichts. So, jetzt stellt euch mal vor, das Ding wäre mit Menschen gemacht worden. Und der Typ wollte das mit Menschen machen. Da fragt man sich doch tatsächlich, was zur Hölle will dieser Typ eigentlich von der Menschheit?
Und vor allem Resurrection?
Ja, der wollte halt schauen, ob man mit Radiowellen praktisch neues Leben nochmal einhauchen kann. Also Gehirnfunktion.
Mhm.
Also unabhängig vom...
Aber,
ich denke mal, das ist so, du brauchst einen funktionierenden Körper und denkst dir, okay, ich will jetzt einen Kopf von einer verstorbenen Person bestrahlen, damit die Hirnfunktionen wieder aktiv werden, das dann auf diesen Körper machen und dann funktioniert es wieder.
Okay.
Ja, ich weiß ja nicht.
Ich glaube, der hat in seiner Jugend ganz eindeutig viel zu viele Actionfiguren auseinandergenommen oder von seiner Schwester irgendwie ein Problem gehabt und hat dann mit den Barbie-Figuren gespielt und die immer auseinander und wieder zusammengesteckt.
Ja, oder... Das ist einer von den Kranken gewesen, die dann Tiere zerlegt haben.
Ja,
und so.
Glaube ich auch. Ja, schlimme Sachen. Das ist das Erste.
Das ist mega, das ist nicht ganz klar.
Ja.
Also wenn ich mir vorstelle, dass da irgendwie, keine Ahnung, Mensch, also du stehst da und dann siehst du, wie halt der Typ das mit den Affen macht. Und dann, okay, die reagieren, die zwei. Also schneide ich beiden die Köpfe ab und dem einen nehme ich den Kopf und setze ihn auf den anderen und von dem den Kopf auf den oder was? Das ist ja völlig absurd.
Also, und vor allem, warum vorher absurd. Eine Lobotomie? Also das verstehe ich auch nicht.
Wahrscheinlich, damit sie nicht ausrasten komplett.
Ja, aber ich meine, bei einer Lobotomie, das ist doch viel zu offen, was da jetzt eigentlich im Gehirn passiert. Weil du bohrst da blind irgendwas kaputt und dann...
Nee, das ist nicht blind. Die gucken genau was... Also Lobotomien waren damals richtige Wissenschaft, in Anführungsstrichen. Die haben immer eine gewisse Verbindung zwischen den Hirnhälften getrennt und das war so in der Mitte vom...
Ja. Ich dachte, da wird einfach ein Teil so abgetrennt.
Ja, schon, aber das ist ein spezifischer Teil.
Mhm.
Das mussten sie... Wer weiß, wie sie das rausgefunden haben, wie viele Leute da dran gestorben sind. Aber ja, tatsächlich... hat Lobotomie zu legitimer Praxis gehört bis vor kurzem, was echt krank ist. Aber kranker ist noch der Typ. Und
der hat sich ja überlegt, wirklich vor, mit Menschen zu machen.
Ja, und wer weiß, was da noch alles vernichtet wurde in Dokumenten, was wir nicht mehr wissen. Damals in den 70ern.
Ganz schön ekelhaft.
Ja. Ganz schön ekelhaft. Damit wollte ich anfangen, weil es ziemlich ekelhaft war.
Schön.
Ja, die anderen beide sind ein bisschen verrückter, aber jetzt kommt einer von euch erstmal dran. Ich würde sagen, Rich. Achso, es ist übrigens von wegen Wahrheit oder Nicht-Wahrheit kann man nur spekulieren. Wir wissen, dass MK Ultra wahr war, aber wir wissen nicht die ganzen Details.
Ja, weil die Unterlagen werden auch verschwunden sein, oder?
Vernichtet. Also, ja. Gut, ihr seid dran.
Verrückt.
Ja, willst du,
soll ich? Weitermachen oder soll ich?
Gut, dann fang ich mit meinem ersten an.
Fang jetzt zusammen an, okay.
Gut. Und zwar habe ich ja im letzten Cast, das wissen vielleicht noch ein paar, was über den Flugzeugabsturz in Italien erzählt gehabt. Und ich bin ja so ein bisschen so ein Flugzeugnarr und habe gedacht, dann nimmst du dir doch einfach gleich als erstes den nächsten Flugzeug. Und zwar geht das, und jetzt muss ich so dramatisch den Titel sagen, damit ich das nachher noch so schön untertiteln kann.
TWA 800.
Voll schön. Und zwar geht es da, TWA ist ein altes, die gibt es mittlerweile nicht mehr, die wurde von American Airlines aufgekauft. Das ist eine alte Fluggesellschaft aus Amerika, die hieß Trans World Airlines. War damals relativ erfolgreich, war einer der größten auf dem Markt. Genauer geht es halt um diesen Flug 800. Und zwar kam der am 17. Juli 96, also ist noch gar nicht so lange her, jetzt so 21 Jahre, war das ein Flug, der ging von Athen nach New York, also zum JFK. Und da ist nicht wirklich was passiert. Der ist dann da aufgesetzt, hat seine Passagiere quasi rausgelassen, alles war cool. Und dann hatten sie einen direkten Weiterflug nach Paris. Und ab da, also als sie da gelandet sind, wurde quasi die Nummer umgeschrieben, und zwar zu TBA 800. Haben die Passagiere eingeladen und so, alles cool. Und dann wollten sie starten und dann ging das leider nicht. Die konnten nicht starten, weil es eine Verzögerung von 1,5 Stunden gab. Und diese 1,5 Stunden mussten sie warten, quasi an ihrer Position und mit angelassenem Motor und so, dass, weil da ein kaputtes Fahrzeug quasi auf der Startbahn, also so vorne im Ding stand, und das konnten sie halt nicht wegschaffen, da mussten sie warten und es war so, pff. Und jeder, der schon mal in einem Flugzeug saß und auf, ewig lang auf der Startbahn warten muss, das ist einfach super nervig. So, aber die lassen natürlich alles an in den Flugzeugen, wie die Elektrik und sonst irgendwas, damit die ganzen Passagiere nicht genervt sind. Also haben sie natürlich alles angelassen. Dann wollten sie eigentlich losfahren. Dann ist ihnen aufgefallen, wir können immer noch nicht los, weil da ist, nachdem wir nochmal die ganzen Listen und sowas überprüft haben, wir hatten ja genug Zeit, da ist ja ein Gepäckstück an Bord. Aber der Passagier ist gar nicht an Bord. Was ist denn da passiert? Das ist ja scheiße. Da können wir gar nicht losfliegen, weil das, die Regulations sagen halt einfach, nee, du kannst das nicht. Wenn es ein Mismatch zwischen Passagieren und Gepäckstücken gibt, hast du ein Problem, kannst du nicht los, musst du nochmal alles überprüfen. Also haben sie Flugzeug nochmal aufgemacht, das Gepäckstück rausgeholt, geguckt und dann ist ihnen aufgefallen, okay, weiß ich nicht, wo der ist. Haben sie weggebracht, haben innen drin nochmal gefragt und dann, ach, der Passagier war ja doch da. Ja, scheiße.
Super.
Okay. Ja, blöd. Zugemacht, dann waren sie ungefähr bei 1,5 Stunden Verspätung und haben sie gesagt, ja, okay, jetzt passt aber, fliegen wir los. Keine Probleme mehr gehabt, sind losgefahren, auf, also Taxi quasi zum Runway, auf dem Runway. Guckt, alles klar, cool, passt alles, losgeflogen. Sind sie abgehoben vom JFK, quasi Richtung Paris. Und dann so ungefähr nach 10 Minuten, nach dem Abheben, gab es dann beim Captain quasi, wisst ihr, was ein Cockpit Voice Recall ist? Kennt ihr das?
Ja, das ist das nicht bei der Blackbox einfach dabei auch?
Genau, das nimmt quasi auf, was gesagt wird im Cockpit. So, da gab es genau, also um 8.29 Uhr, also ungefähr so 10 Minuten oder so, nachdem die gestartet sind, hat der Captain eine Nachricht gelassen, und zwar, ich habe es mal übersetzt aus dem Englischen, schau dir mal die verrückte Kraftstoffanzeige hier an, mit der Nummer 4 siehst du das. Dann wurde das Flugzeug angewiesen, hey, flieg doch bitte auf 15.000 Fuß hoch, das ist 2.000 Fuß höher, als es normalerweise ist. Das war 8.29 Uhr. 8.31 Uhr macht es auf einmal auf der Aufnahme und dann ist nichts mehr zu hören. Und dann das nächste, was passiert ist, das Flugzeug ist einfach direkt über Long Island explodiert.
Okay.
Umgemacht, alle 230 Menschen an Bord waren tot. 2 Piloten, 2 Flugingenieure, 14 Steward, das sind 212 Passagiere.
Okay.
Was?
So. Dann hat das FBI sich da quasi eingeschaltet, weil das noch quasi in amerikanischem Territorium war und die haben dann, da das über Long Island war, also mitten quasi noch in New York, haben sie 700 Augenzeugen gehabt.
Okay.
Und die haben die 700 Augenzeugen gefragt, hey, wie sieht es aus? Was habt ihr gesehen? Und dann haben relativ viele davon angegeben, ja, sie waren sich nicht sicher, aber sie glauben, da sei irgendwas wie ein Feuerwerkskörper oder eine Rakete in die Richtung von dem Flugzeug geflogen, kurz bevor es explodiert ist. Und dann haben die es halt so aufgenommen und sowas. Und dann stellt sich normalerweise bei so einem Unglück auch das NTSB ein. Und das NTSB ist das National Transportation Safety Board. Das ist quasi sowas wie, es gibt ein Unglück mit dem Flugzeug. Okay, wir ermitteln, was ist passiert, weil die kennen sich da aus. Und die werden unterstützt von den ganzen Fluggesellschaften und so weiter und so fort. Quasi ein Transport-FBI. So. Und normalerweise ist es nicht so, bei so Unglücken stellt sich normalerweise das FBI und das CIA nicht ein. Also die sind da nicht zuständig dafür. Aber in diesem Fall haben sie sich eingeschalten. So, dann, da das ja relativ nah an der Küste quasi explodiert ist, also es war Long Island, kennt ihr ja, ist halt diese Insel und da ist halt viel Wasser rum und das meiste Zeug ist halt ins Wasser gefallen und alles gut. Naja, okay, alles gut nicht, aber so. Die haben alle 230 Toten quasi identifiziert, haben sich das angeguckt, haben die Leichen aus dem Wasser gezogen, haben dann auch den Großteil von dem Flugzeug gefunden, haben das ebenfalls aus dem Wasser gezogen. Und 96 ist es noch nicht so üblich gewesen, dass du so diese technischen Mittel hast, wie du heute hast. Also mussten sie das Flugzeug zusammenstückeln. Und dann haben sie aus jedes kleine Teilchen, das sie gefunden haben, haben sie das Flugzeug genommen, auf einen Rumpf, also auf ein Drahtgittermodell draufgepackt, zum Gucken, was es denn gewesen sein könnte.
Okay.
Das hat so 6 Monate gedauert.
Boah. Okay.
Und dann haben sie 95% des Flugzeugs wieder zusammengesetzt. Also sie haben 95% der Teile, die explodiert und abgestürzt und verbrannt und ins Wasser und demoliert und keine Ahnung was, rausgezogen und wieder zusammengepiest, Stück für Stück, so dass sie gucken konnten, ah, okay. So, jetzt gibt's verschiedene Theorien. Jetzt beginnt quasi die Verschwörungssache. Was könnte denn der Grund sein, dass dieser Flug abgestürzt ist? Es ist bis heute nicht aufgeklärt, ja?
Okay.
Der erste Grund, das ist der offizielle Grund, den es in TSB dann quasi ausgegeben hat, ist, dass es eine Explosion im Tank gegeben hat. Deswegen habe ich vorhin auch so ausführlich erzählt mit dem Stehenbleiben von dem Flugzeug und sowas. Es ist nämlich so, dass die sind ja von Athen nach New York geflogen und das ist eine Boeing 747 und die 747 hat in den Tanks quasi, in den Flügeln Tanks und unter dem Rumpf auch noch einen Tank. Und der unter dem Rumpf ist quasi der größte Tank, wo am meisten Benzin, also Flugbenzin quasi gelagert wird. Da haben sie aber nichts aufgefüllt.
Weil sie, okay, da war nichts drin.
Da war, also ist so ein Tank unten drunter fast, glaube ich, 69.000 Liter oder sowas. Und da waren 187 Liter drin. Und die Flügel außen waren voll betankt. Das heißt, es reicht locker, dass sie darüber fliegen können. Damit sparst du halt quasi Kerosin und keine Ahnung was. So, hier, da ist es jetzt aber das Problem, dass wenn da so wenig drin ist und es ist warm draußen, und die Elektrik ist an, dann fängt das Zeug, wenn da wenig drin ist, an zu verdampfen. Und Flugbenzin, wenn das verdampft, wird quasi brennbar. Und zwar bei einem viel niedrigeren, wie heißt das?
Temperatur?
Ja, bei einer, also anstatt, glaube ich, bei 70 Grad, kann es schon bei 50 Grad anfangen zu brennen. Ich weiß gar nicht, wahrscheinlich ist es nicht Grad, sondern es ist halt die amerikanische Bezeichnung. Genau. Und die sind davon ausgegangen, dass dann eine kleine Fehlzündung war bei der Elektrik, weil die so lange an war, dass sich da was nicht richtig verbunden hat. Und dann gab es einen kleinen Funken in der Luft. Und das war halt dann dieses Gemisch. Und dann...
Okay.
Aber reißt es dann das ganze Flugzeug kaputt, ist die Frage?
Nee, du musst bedenken, das ist eine Tankexplosion von 187 Litern Benzin. Das ist schon nicht so wenig. Und das ist ja in 15.000 Fuß Höhe. Das heißt, da sind die Druckunterschiede anders. Das heißt, wenn es eine explosive Dekompression wird, macht halt wuff und es zerreißt dir quasi auf die Hülle.
Und wenn du sagst, wenn das Flugzeug so hoch war und das war draußen ja dann auch kälter als am Boden, dann macht das nicht ganz so viel Sinn mit dem sich trennen, oder?
Ja, das ist eine der Fragen, wo man dann halt nicht weiß, ob sich das Gasförmige so schnell wieder zurückgebildet hat oder ob das halt dann quasi geblieben ist in dem Tank unten und durch den Funken entzündet wurde, können sie nicht sagen. So, das ist die offizielle Theorie dazu. So, die zweite Theorie dazu ist, 90 von diesen 700 Augenzeugen haben mir gesagt, hey, wir haben da eine Rakete gesehen, die da hochgeflogen ist. Aber das FBI sagt ganz, ganz eindeutig, nee, das kann nicht sein, weil da gibt es keine Schiffe in der Nähe, wir haben nichts gesehen, es gibt keine Aufnahmen davon. Ist super unmöglich, also wir wüssten nicht, wie das funktionieren soll. An dem Flugzeug selber gibt es keine Explosionsspuren, nach ihrer Meinung.
Und sie haben keine Fremdteile gefunden.
Genau, und sie haben auch keine Explosionsspuren gefunden, die von einem Aufschlag am Flugzeug deuten, quasi, sagt das FBI. Das NTSB gibt an, sie haben keine Radardaten von irgendwas, von einem Objekt oder sowas, der sich dem nähert, weil das müsstest du ja eigentlich sehen, wenn es zu tief ist, dass es quasi dann aufschlägt. Und daraufhin gibt es aber auch wieder, es gibt einen NTSB-Ermittler, der sagt, ja, das kommt ihm sehr komisch vor, eben weil das FBI sich da eingeschaltet hat, das passiert normalerweise nicht. Der heißt Hughes, ich weiß nicht, wie er mit Vornamen heißt, aber der heißt mit Nachnamen Hughes. Und er sagt, dass es so ist, dass manche Zeugen zum Beispiel dann nachher zu ihm gesagt hat, ja, sie wurden halt zu einer Falschaussage gezwungen vom FBI.
Okay.
Und das ist das NTSB, das ist der einzige Fall, der ihm bekannt ist, wo er als Chefvermittler quasi arbeitet, dass er vom FBI quasi abgeschottet wurde von den ganzen Augenzeugen. Die durften mit keinem einzigen der 700 Augenzeugen reden.
Okay.
Super, super ja, dann, merkwürdig.
Das ist ja schon dann gelöst, der Fall.
Naja, wer weiß.
Also wenn die sowas sagen...
Wer weiß, ob das stimmt. Mhm. Also, und es wurde angegeben, dass der Hughes auch gesagt hat, das gibt es aber auch keine Beweise, dass er gesagt hat, weil der Typ ist schon gestorben. Ob dieser, diese CIA und FBI-Menschen, die da quasi dran beteiligt waren, dass sie jemanden gesehen haben vom FBI, der quasi dran rumgedoktert hat an diesen Teilen von dem Flugzeug, wo sie da wieder aufgebaut haben. Und zwar hat der Metallteile wieder gerade gebogen.
Okay.
So.
Erinnert mich an eine Akte X-Folge.
Ja, soweit quasi TVA 800. Mhm. Was sagt ihr zu sowas?
Echt komisch.
Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es oft genug vorkam, dass das Militär irgendein Fuck-up, irgendwas ist schiefgelaufen und dann ist eben eine Rakete los oder was weiß ich, so Defense-System ausgelöst worden oder irgendwas und dann ist es halt abgestürzt und dann muss es halt vertuscht werden. Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, ist jetzt könnte nicht, ich mir auch irgendwie
nicht, vorstellen. Wäre nicht so, dass es noch nie passiert wäre.
Mhm.
Von dem her,
Ja, und ich meine, das FBI, das klingt immer so offiziell und so professionell, aber andererseits weiß man halt auch nicht, wie professionell sie im Vertuschen sind.
Ja, das ist richtig.
Und ich meine, würden sie wirklich immer die Wahrheit sagen, dann würden sie alles veröffentlichen. Also wirklich bis aufs kleinste Detail, was sie so rausfinden irgendwie. Ja. Mhm. Aber
was sie bis heute bei JFK zum Beispiel nicht gemacht haben.
Ja.
Das hätte dieses Jahr veröffentlicht werden sollen, alle Dokumente. Die haben es aber nochmal aufgeschoben.
Mhm. Ja, andererseits kann man halt auch sagen, ja gut, es gibt auch viele Leute, die dann halt irgendwie sich falsche Erinnerungen einbilden oder keine Ahnung, eine lebendige Fantasie haben, die vielleicht was gesehen haben, was dann halt doch nicht so stimmt. Man weiß ja nicht so genau.
Ja.
Ich bin mir da voll unschlüssig, weil ich nicht weiß, ob das kann ja echt gut sein, dass die da halt erst was gesehen haben, als das Flugzeug schon explodiert ist und dann sich gedacht haben, guck mal, da ist doch noch eine. Das ist wie in London gab es jetzt vor kurzem so ein Anschlag, ich mache schon so Airquotes und es war gar kein Anschlag, das war einfach nur zwei Leute haben sich geprügelt und auf einmal war da mega die Panik in der U-Bahn unten und dann kam irgendwann, da wird geschossen und auf einmal hieß es überall, es wurde geschossen und Anschlag und Explosion und sowas, also das ist quasi diese Paniksache, die komplett durchbricht. Mhm. Und ich kann mir das vorstellen, wenn du hochguckst und auf einmal explodiert über dir ein Flugzeug.
Klar, da kannst du nicht klar denken, glaube ich. Da bist du erstmal ein bisschen schockiert. Da kann schon, aber von 700... Ja, werden sicher ein, zwei Leute sein, die klarer bei Verstand waren. Ich glaube nicht, dass alle Massenpanik haben. Also deswegen, ja, kritisch.
Vor allem ist eine große Explosion über einer großen Stadt.
Mhm. Also ich gehe mal aus von Government Conspiracy, sprich Vertuschung.
Da fällt mir so spontan eine Verschwörungstheorie ein.
Ja, hau raus.
Was denn?
Eine relativ aktuelle. Und zwar, da war doch diese Schießerei in Las Vegas, wo dieser Typ aus dem Hochhaus rausgeschossen haben soll. Bewaffnet bis an die Zähne in die Menge. Bei so einem Konzert. Das wisst ihr noch, oder?
Ja.
Ja, ein Jahr früher war ich genau in dem Hotel.
Ja. Und anscheinend waren Leute unten am Boden, die halt bei diesem Konzert waren, die ausgesagt haben, dass sie von allen Seiten beschossen wurden und dass es nicht von oben kam. Und dass es mehrere Leute gewesen sein mussten, die auf sie geschossen haben. Und da gab es ein Interview mit einer Frau, die hat es dann auch zu einer Moderatorin im Fernsehen gesagt. Und die Moderatorin hat sie immer versucht so abzuwimmeln, hat gesagt, ja, aber was ist denn wirklich passiert und so weiter. Und sie hat immer gesagt, ja, ich wurde von der Seite beschossen, ich habe es genau gesehen und von der Seite und von der Seite und keine Ahnung was. Und diese Frau ist eine Woche später tot gewesen.
Hm.
Mhm.
Yeah. Very strange. Ich sag nur False Flag. Aber gut, das will man jetzt bei sowas noch nicht sagen, weil
ja, man weiß
bei
es
so
nicht.
Neuen Sachen ist es auch immer ein bisschen kritisch. Und,
ist mir nur so spontan ja, schon, eingefallen. Und ich weiß nicht, ich dachte, das passt ja, da rein.
Merkwürdige Sachen sind es immer irgendwie. Vor allem, ja. Wie überhaupt der so viele Waffen da reinschmuggeln konnte und so.
Ja, und das war so. Doch ein Typ, der war reich, oder? Ja. Warum sollte jemand sowas machen? Also jemand, der eigentlich...
Von der Logik her würde ich sagen, dass ob der reich ist oder nicht, macht dann nicht viel aus, weil wenn zum Beispiel dann dein Geschäft miese geht, wie es ja hieß, dass es bei ihm passiert ist, also quasi in die Pleite gerutscht ist, und sein ganzes Geld dann zufälligerweise an seine Frau vermacht hat, die zufälligerweise gerade in Thailand war, das ist ein bisschen komisch, dann kann ich mir das schon vorstellen. Es hieß, also ich kenne die Gegend, wir waren da und ich weiß, wie es da aussieht und ich kann mir das schon vorstellen, dass das einladend ist, von da aus zu schießen. Und das hieß, also das klang jetzt vielleicht komisch einladen, aber
ja, ich weiß,
im Sinne von, das ist eine freie Fläche, worauf du da von da aus schießen kannst. Und ich kann mir schon vorstellen, dass der Typ das schon alleine gemacht hat, weil der hat ja quasi mehrere Gewehre gehabt und da wirst du nicht wirklich kontrolliert, sondern du nimmst halt dann einfach dein Gepäck mit hoch und du kannst Waffen zusammenbauen. Das finde ich jetzt nicht so schwierig. Und der hat da auch diese Schnellladefunktion für sein Gewehr dabei gehabt. Ja, das haben sie ja gefunden. Und der hat ja 600 oder 700 Schuss in die Menge gefeuert.
Ja, da kann schon sein, dass so Querschläge halt dann, weißt du, eben von da und von dort, das ist schon alles möglich.
Das ist einfach eine Panikreaktion von den Leuten, die da unten sind. Wenn, ich glaube, das ist einfach mega, die wissen einfach dann nicht mehr, was passiert. Und Gott, von überall geschossen, überall schreien die Leute und so.
Ich frage mich halt, warum da jetzt, also spätestens da hätte irgendwas mit diesen fucking Gun Laws passieren sollen. Also mit den Waffengesetzen da, das ist doch einfach zu.
Ja, aber das wird nicht passieren.
Nee, wird's auch niemals. Das ist halt jetzt immer wieder.
Solange da eine Lobby ist, wird da nichts passieren. Ja.
Was ich halt echt mega verrückt finde, ist, dass wir ein Jahr davor da waren in Vegas und dann sind wir in New York und einen Monat später, da wo wir langgelaufen sind, in New York ist auch ein Anschlag. Das war so, okay.
Ach, dieser Wagen da.
Genau, das, wir wissen auch ganz genau, wo das war. Weil das sehen wir auch lang. Das ist so, macht mir schon
zu
denken.
Wenn du jetzt daran denkst, hast du Bock, nach Amerika zu gehen?
Ja, immer noch.
ja, das...
Nee, ich dachte nur gerade.
Das macht halt überall...
Ja, ist halt immer was. Ich meine, man kann immer so zufälligerweise dran sein.
Ja. Eigentlich solltest du einfach nur noch nach Hintertupfingen fahren und da deinen schönen Landschinken auf dem Land in deinem Dorf essen, dann ist vielleicht nicht so schlimm.
Ja. Ja, das ist super. Hast auch deine Ruhe, gell? Keine Fang am Handy.
Wir machen mal weiter. Und zwar...
Mit meiner eigentlichen Geschichte.
Richtig.
Tut mir leid, dass ich immer ablenke. Und zwar eigentlich habe ich eine kleine Geschichte aus Japan. Und zwar über Hitobashira.
Was?
Die menschlichen Säulen.
Also Hitobashira, auch bekannt als die menschlichen Säulen, also es soll eine Art Menschenopferung gewesen sein im vormodernen Japan, die Menschen, die wurden dann lebendig unter Bauwerken begraben, um die Götter zu besänftigen. Und dass die Gebäude vor Naturkatastrophen oder feindlichen Angriffen geschützt sind und die sogar sozusagen vorher als Opfer dargeboten wurden, bevor dann halt wirklich was passiert. Und ja, die dachten, dass diese Hitobashira, also die menschlichen Säulen, die Gebäude davor beschützen, vor bösen Geistern als Wächter sozusagen. Und da gibt es den berühmtesten Fall in Japan. Und der stammt aus dem Bau der Burg Matsue in Matsue in der Präfektur Shimane. Und die Burg wurde etwa Mitte des 17. Jahrhunderts gebaut und hatte einige Schwierigkeiten. Die haben versucht, die Mauern zu bauen, aber die sind immer mal wieder eingebrochen. Und dann sind sie darauf gekommen, wir könnten doch mal jemanden in eine Säule einmauern, dass es vielleicht besser klappt dann mit dem Bau.
Hey du!
Und das sollen sie dann tatsächlich gemacht haben, und zwar bei einem Fest, dem Bon Matsuri. Das ist ein Fest für verstorbene Seelen. Da haben sie die schönste und beste Tänzerin genommen und haben sie in der Wand dann eingemauert. lebendig. Und dann sollen die Bauarbeiten daraufhin plötzlich gut verlaufen sein. Also es soll keine Probleme mehr gegeben haben. Und seither ist es in den Straßen von Matsue verboten, dass junge Mädchen zu diesem Fest tanzen. Weil immer wenn Mädchen zu diesem Fest tanzen, soll dann die Burg Matsue geschwankt haben.
Aha.
Mhm. Und ja, so eine Art. Und interessanterweise habe ich vor 2 oder 3 Wochen auf ZDF History zufälligerweise was gesehen über, dass das auch in Deutschland gemacht wurde anscheinend. Also im Mittelalter wurden Menschen anfangs genommen und in Mauern eingemauert lebendig, am liebsten Kinder, weil die am unschuldigsten sind und die reinsten Seelen haben, um dann als Opfer dargebracht zu werden, dass der Bau gut verläuft.
Steht ein.
Und es später wurden dann auch Tiere eingemauert als Ersatz für Menschen. Und ja, man hat Hinweise gefunden in manchen Mauern, dass da so Aussparungen waren, also meistens bei Bauarbeiten, wenn sie was renoviert haben oder so, ist denen was aufgefallen, dass eine komische Aussparung da war, die irgendwie nicht hingehört. Und manchmal haben sie Knochen gefunden, meistens von Tieren. Und ja, man weiß nicht so recht, wie man es interpretieren soll. Und es gab auch noch eine Geschichte, dass sogar im 19. Jahrhundert das noch gemacht wurde. Und zwar, ich weiß nicht mehr, an welcher Brücke das war, eine Eisenbahnbrücke. Und zu der Zeit, als die gebaut wurde, gab es halt Probleme und die hat gedroht einzustürzen.
Mhm.
Dann haben sie sich gesagt, also die Bauherren dort, ja, wir müssen was dagegen tun, wir haben nur noch die Chance. Und dann haben sie bei einer Schule angefragt, ob sie Kinder hätten, die sie dort einmauern können. Also,
okay.
Ich kann noch mal gucken, welche Eisenbahnbrücke das war. Auf jeden Fall wurde das auch bei diesem ZDF History, ich glaube, das hieß Geheimnisvolle Orte Deutschlands oder so irgendwas. Und ich glaube, es läuft auch noch in dieser ZDF-Bibliothek oder Mediathek, wie das heißt. Kann man mal angucken, wenn man will.
Was witzig das gewesen
voll
wär,
verrückt.
Was witzig gewesen wäre, wenn die einfach der Schule angerufen oder gefragt hätten, Sie können gern mal einen Schülerausflug zur Baustelle unternehmen.
Ja, genau.
Wir nehmen ungefähr 20 Schüler. Und dann sind sie plötzlich weg.
Komm, so. Wie viele Pfeile haben wir? 14 Kinder haben sie.
14? Ja, okay, gut, morgen. Alles klar. Danke. Und dann nie wieder aufgetaucht.
Also denkt ihr, es wäre möglich, dass das gemacht wurde? Oder denkt ihr, es wird vielleicht heute sogar noch gemacht? Ich weiß nicht.
Also ich hoffe, dass es heute noch gemacht wird. Ich habe Angst, dass sonst alle Häuser einschützen. Nee, also mein Gott, das ist ja völlig kaputt. Ich verstehe. Wie kannst du denn?
Also in Japan kann ich es mir vorstellen. Und vor allem in China weiß man ja auch, dass es in der chinesischen Mauer gemacht wurde, um die zu stärken.
Mhm.
Praktisch.
Ja. Also in Japan jetzt so ist es auch nicht hundertprozentig belegt, dass es tatsächlich mit Absicht gemacht wurde. Weil, ich meine, ich muss ja auch noch so ein bisschen dagegen sprechen, oder? Ist ja eine Verschwörungstheorie. Und zwar sind viele Bauarbeiter in Japan an der Body-Body-Krankheit gestorben. Und zwar ist es ein Thiaminmangel darauf zurückzuführen, dass sie viel weißen Reis gegessen haben und deshalb zu wenig Nährstoffe dem Körper zugeführt haben und an dieser Krankheit dann gestorben sind, während sie dann gebaut haben und so, weil das die Nerven und die Organe angreift.
Mhm.
Und anstatt die Leute dann so wirklich zu beerdigen und so, haben sie halt eingemauert.
Ja, so, hey, du hast hier mitgemacht, das soll dein letzter Ruhestätte
sein. Ja, so
sein.
Eine Art Grab für die Bauhelfer oder so.
Das kann ich mir schon vorstellen, dass sie sowas gemacht haben.
Fände ich ein bisschen besser. Nur leider funktioniert diese Theorie dann nicht mehr, wenn es um Kinder geht.
Ja, eben. Also ich meine,
Kinderarbeit.
Achso, ja, gut.
Ja, auch möglich, gell?
Eine Eisenbahnbrücke in Deutschland. Ja gut, doch.
Ich weiß nicht, bis wann sie es gemacht haben. Grundsätzlich funktioniert das ja schon. Ist auch ganz gut, weil dann kannst du mehrere Kinder übereinander stapeln, dann wird es noch quasi schon zum Pfeiler noch besser. Okay.
Kindermörtel.
Also, was war das mit Pledo vorhin? Haben wir irgendwann über Pledo?
Ja, genau. Daher kommt das. Pledo wurde in Deutschland erfunden im 19.
Jahrhundert. Ach man, ich hab's falsch gesagt. Das heißt nicht Badi Badi, sondern Beri Beri, die Krankheit.
Beri Beri.
Ja. Und.
Schrecklich.
Das ist aber auch eine geile Krankheit, dass die Leute sterben, weil sie nur weißen Reis essen. Das ist ja völlig normal da drüben.
Ja, die waren halt arm und hatten sonst nichts dazu wahrscheinlich.
Ja.
Und wenn bei einseitiger Ernährung kriegst du halt Mangelerscheinungen in eine andere Richtung dann. Und anscheinend sollen viele Bauwerke in Japan dann von Geistern heimgesucht werden. Inwieweit das dann stimmt, ist eine andere Frage, aber.
Ach. Wenn ich lebendig eingemauert werden würde, wäre ich vielleicht auch.
Denk wütend. Ja.
Ich glaube, dann würde ich die aber auch heimsuchen, die dann daherkommen. Ja. Also, wenn ich das könnte.
Vor allem, wenn man sich überlegt, wo sind die meisten heimgesuchten Burgen?
Stimmt. England und so.
Ja.
Die haben das auch. Ja.
Aber die haben oft so Geschichten von wegen, dass es der Burgherr war oder irgendeine Prinzessin oder Königin, die da gehaust hat.
Die komischerweise immer total schön war und gut tanzen konnte.
Immer. Deswegen sind sie gestorben. Ja. Also.
Ich glaube nicht, dass es eine Verschwörungstheorie ist.
Ja, ich glaube, das zumindest auf jeden Fall teilweise war bestimmt. Also gerade, ja, das in Japan auf jeden Fall bestimmt. Kann ich mir vorstellen.
Ich finde es teilweise sogar ich weiß nicht. Ich glaube, ich kann mir vorstellen, dass es früher vielleicht gemacht wurde von Leuten, die wirklich verzweifelt waren in einer gewissen Hinsicht. Aber dass es heutzutage noch irgendwie, glaube ich nicht.
Vielleicht bei so Rockefeller Center oder so.
Ich meine, da gab es doch diesen Bau von diesem Staudamm, von dem gigantischen in Amerika, wo sie die Leute nicht mehr retten konnten, die dann runtergestürzt sind und die mussten sie dann mit einmauern. Aber das ist ja ein Unfall, mehr oder weniger.
Ja, Unfall, in Anführungszeichen.
Und Dammer, was meinte.
Ja, genau.
Das ist wohl passiert.
Was habe ich das?
Was?
Was?
Da ist das passiert. Was? Ja. Ja. Schöne Geschichte.
Ja.
Ja.
Muss ich mir fertig mal rausbauen, muss ich mir das merken.
Ja. So, komm mal her, Timmy, komm. Zeig dir mal was.
Ja, ich habe kein Problem mit einem Bauplatz neben dem Kindergarten, das stört mich nicht. Ich mag Kinder.
Sie können gerne bei mir im Garten spielen, solange mein Haus gebaut wird.
Die sind verzogen. Also, die weiß ich, also ich habe Timmy schon echt eine Weile nicht mehr gesehen.
Die sind doch nicht mehr hier. Ja. So läuft das bei dir. Kann ich mir schon vorstellen.
Ja, ich mir auch. Ich schreibe mir gerade nebenher so auf. Aber weißt du
jetzt
genau, wie viel
du so wenig.
Weißt du, wie viel Mörtel und wie viel Stein man da und so. Die Ratio von Kind zu Mörtel würde mich schon
interessieren. Ja, wenn ich mir überlege, was für verrückte Sachen in der menschlichen Vergangenheit so passiert sind. Also, ja, schon gut vorstellbar.
Ja, mega gut vorstellbar, leider.
Eklig. Ja, der nächste.
So, ich bin ja wieder dran. Also ich weiß nicht, ich müsste jetzt eigentlich die längere erzählen, weil die Sache, die danach kommt, ist so ein bisschen damit verbunden. So ein ganz kleines bisschen. Also.
Der Name.
Der Name dieser Theorie ist eigentlich keine wirklich Theorie. Also es ist eigentlich ist es eine Geschichte. Und zwar die Geschichte von John Whiteside Parsons. Auch John Parsons. Aber Geburtsname Marvel Whiteside Parsons. Dieser Mann ist Mitbegründer des Jet Propulsion Laboratory und eigentlich einer der Pioniere der Raketentechnik. Also mit Werner von Braun, Konstantin Tsiolkovsky und Robert Goddard. Nur wird der liebe John Whiteside Parsons immer in diesen Listen mittlerweile nicht genannt. Grund dafür ist, dass er gleichzeitig ein Okkultist war. Mhm. Und viel mit Magie verbunden hat und seltsamen Praktiken. So, dieser Mann, der war schon immer fasziniert von griechischer Mythologie bzw. allgemeiner Mythologie, hat als Kind auch, und natürlich, wie man so in den 20er Jahren, wie man da so fasziniert ist von diesen Strange Stories, Science Fiction und so, das war damals ja total der Hit, der Renner. Und der hat einen Freund, mit dem hat er auch damals schon angefangen, Raketen zu bauen und rum zu experimentieren. Und der hat sich damals auch gedacht, mit so Schießpulver und so geht es ja nicht so weit und Benzin, flüssiges Benzin.
Lasst uns Kinder nehmen.
Hält auch nicht so gut. Ja, jedenfalls ist er dann tatsächlich auf die Highschool gekommen, hat dann angefangen zu studieren und ist dann tatsächlich mit solchen damaligen Wissenschaftlern schon in Verbindung getreten und ist dadurch auch in die früheste Entwicklung dieser Raketentechnologie reingekommen. Aber die Dinge haben ja früher nie so richtig funktioniert und sind einfach explodiert oder haben viel zu kurz gehalten. Grund dafür war der Treibstoff vor allem. Weil dieses Ding mit Flüssigtreibstoff, also wenn diese Mischung, wenn man das schnell mischt, ist es ja total explosiv und hält nicht lange. Deswegen braucht man für Raketen ja einen festen Treibstoff. Diesen festen Treibstoff hat dieser Mann erfunden, Jack Parsons, inspiriert vom griechischen Feuer. Das griechische Feuer ist, beziehungsweise wurde dann herausgestellt, dass es wirklich eingesetzt wurde, aber in der Mythologie war das ein unlöschbares Feuer, das gemischt war mit Teer und nochmal was. Und das konnte auch auf Wasser brennen.
Es klingt nach Magnesium, glaube ich.
Mhm. Nee, auf jeden Fall war es eine Mischung, also eine Mischung aus verschiedenen Dingern. Und dadurch hat der hat einfach so verrückte Sachen zusammengemischt. Irgendwann kam da tatsächlich was Gutes raus.
Kinder und Tänzerinnen.
Der ist unter anderem damit daran beteiligt, dass also das Space Shuttle würde ohne ihn nicht fliegen. Und der Werner von Braun, der ja eigentlich auch maßgeblich beteiligt war an dem Erfolg der NASA, der hat auch immer gesagt, eigentlich bin ich nicht der Vater der Raumfahrt, sondern John Parsons. Aber ja, das wurde verschwiegen. Und zwar, weil der liebe Herr Parsons in den 30er Jahren einen anderen interessanten Herrn kennengelernt hat. Beziehungsweise andersrum, der andere interessante Herr hat sich für den Mr. Parsons interessiert.
Adolf Hitler.
Dieser andere. Nein.
Fast.
Aber es fängt auch mit A an. Und zwar Aleister Crowley. Hm. Falls jemand nicht weiß, wer Aleister Crowley ist. Aleister Crowley ist so ziemlich einer der bekanntesten, berüchtigsten Okkultisten. Der hat sich selber auch The Great Beast genannt.
Das war doch der schon als Kind gesagt hatte, er wäre der Antichrist oder sowas, gell?
So, unter anderem. Da gibt's also Aleister Crowley kann ich jetzt hier nicht in Vollständigkeit erzählen, aber es ist auf jeden Fall ein sehr berühmter Okkultist aus England. So, zu dem will ich nämlich kurz springen. Der hat nämlich 1918, also der ist schon ein bisschen älter als dieser John Parsons, 1918 hat der eine Serie von Ritualen begangen in New York, die heißen Amalantra Workings, ist jetzt nicht so wichtig, den Namen zu wissen, jedenfalls war dieses Ritual dazu da, um Wesen zu beschwören. Mhm. Und mit diesen hat er dann gesprochen. Ja, natürlich denkt man sich jetzt an, what, hä? So, 1918 hat Aleister Crowley dann eine Ausstellung gehalten, in der er Bilder gezeigt hat von diesen Wesen. Also der hat diese Wesen praktisch gemalt, ja? So, und das Hauptwesen, mit dem er gesprochen hat, hieß Lam, L-A-M. Mhm. Ist ein Name aus dem buddhistischen, also heißt der Weg. So, ich schicke dir da jetzt mal einen Link davon. Wir teilen nachher den Link auch Und dann kannst du mir mal sagen, woran dich das erinnert. So, 1918, bedenke.
1918, okay. Das sieht aus wie Helmut Kohl. Nein, das sieht aus wie ein Außerirdischer. Und zwar
ja, so wie ein Grey Alien.
Genau.
Ja. Naja, jedenfalls hat dieser Aleister Crowley dann in den Mitte der 30er, beziehungsweise Anfang der 30er, von diesem John Parsons Wind bekommen, weil der John Parsons sich nämlich ja für das Okkulte interessiert hat und auch zum Beispiel vor jedem Raketenstart hat er ein Gebet an den Gott Pan ausgesprochen, bevor es losging, also eine Invocation, heißt eigentlich so eine Art Beschwörung.
Mhm. Sind das nicht die Viecher eigentlich mit den Hörnern auf dem Kopf und den Ziegenbeinen, oder?
Ja, das wurde nur
griechische.
Ja, genau. Der Pan. Wie dem auch sei. Der Aleister Crowley, der damit natürlich schon länger bewandert war und auch eine Geheimgesellschaft gegründet hat, der OTO, Ordo Templi Orientis, bei dem zufälligerweise der John Parsons sich dann auch eingeschrieben hatte. Der wollte den dann lernen. Der Aleister Crowley, der Portale öffnen wollte und sich gedacht hat, mit einem Wissenschaftler an meiner Seite funktioniert das vielleicht besser. Und Jack Parsons, Jack Parsons. Jack John, wie auch immer. Der
Herr Parsons.
Ja, Herr Parsons. Der war natürlich angetan davon, weil der hat immer grundsätzlich gesagt, weil dass Magie und Wissenschaft zueinander gehören. Und dann haben die sich zusammengetan und so ein bisschen gequatscht. Und der Jack Parsons fand eine super Idee, ein Portal aufmachen zu wollen. Okay. So, und da der von diesem Jet Propulsion Laboratory, das er ja gegründet hat und finanziert hat, finanziert wurde vom Staat, hat er viel Geld gekriegt. Mit diesem vielen Geld hat er ganz viele tolle Feiern und Rituale in seinem Haus gemacht. Und dabei hat er jemanden kennengelernt. Wisst ihr, wen er dabei kennengelernt hat?
Adolf Hitler.
Nein, aber ähnlich. den L. Ron Hubbard.
Ach.
Der Scientology-Gründer, der da aber noch keinen Scientology im Kopf hatte, sondern Science-Fiction-Geschichten und seltsame kulte Praktiken. Und
wahrscheinlich viel Alkohol, oder?
Ja, unter anderem und andere Drogen.
Kokain.
Der fand es auch eine tolle Idee, dass man vielleicht sowas mal machen sollte, so ein Portal aufmachen. Und dann haben die sich zusammengetan und haben in der Wüste ein Ritual geplant, das hieß The Babylon Workings. So, die Babylon Workings waren praktisch L. Ron Hubbard und Jack Parsons. Der Aleister Crowley hat das nur mehr oder weniger, wie heißt das, erlaubt, beziehungsweise gesagt, ja, tolle Idee. Was sie machen wollten, war Babylon praktisch wieder auferstehen zu lassen durch einen Menschen. Und zwar sollte das eine Frau werden, also praktisch ein Baby zeugen, das die Scarlet Woman, wie heißt das, die scharlachrote Frau aus der Bibel darstellen sollte.
Offenbarung.
Genau, durch ein Ritual. Wie dem auch sei. Über dieses Vorgehen in der Wüste weiß man sehr wenig, weil danach haben die nie wieder darüber gesprochen. So, mehr oder weniger. Die wollten einen Paradigmenwechsel in der Gesellschaft praktisch, in dem Bewusstsein der Gesellschaft hervorrufen. Ja, danach hat er ein Buch drüber geschrieben und er hat gemeint, ihm wurde damals der Jack Parsons, Alan Hubbard hat dadurch inspiriert, witzigerweise natürlich was anderes geschrieben. Das Ding heißt Dianetics und ist heutzutage der Fundus von Scientology. So, Jack Parsons hat geschrieben, ihm wurde in der Wüste ein Ende in Flammen prophezeit. So, wie dem auch sei. Und das Ding war 1946. So. Ich erkläre das gerade so relativ zerstreut, weil ich jetzt auch nicht so mega der Rhetoriker bin, aber ich hoffe, ihr könnt mir folgen. Also dieser Mann war sehr inspiriert von Okkultem und wollte dann auch so tolle Sachen machen wie Portale öffnen und Götter beschwören, die Endzeit einläuten. Das, was die aber gut fanden, warum auch immer. Ja, witzigerweise 1946 in der Wüste Nevada. Ein Jahr später, was war ein Jahr später?
Roswell!
Die ersten UFO-Sichtungen sind passiert. So, heißt es, dass dort vielleicht doch irgendwas passiert sei bei deren Ritualen. Natürlich weiß man nicht wirklich, ob da wirklich irgendwas passiert ist. Aber ich finde es ganz witzig. So, und zum Tod nochmal. Der Mann ist 1952 gestorben, und zwar an Folgen einer Explosion von Knallquecksilber in seinem Labor. Aber er hat da kein Experiment gemacht, sondern währenddessen hat er eine Art Ritual vollzogen. Bei diesem Ritual wollte er dieses Tor, das er bei den Babylon Workings in der Wüste, wollte er dieses Tor wieder schließen. Und ist dabei in Flammen gestorben. Naja, jedenfalls hat das Militär natürlich dann davon Wind gekriegt und hat gesagt, wow, wow, mit so einem verrückten geisteskranken Typen wollen wir nichts zu tun haben. Wir streichen ihn komplett aus allen Geschichtsbüchern raus. Ja. Also ich habe jetzt, und das ist wirklich eine extreme Kurzversion, was ich hier erzählt habe, was ich hier von mich hingestammelt habe, weil das geht halt ewig weiter und in diesen Villen sind komische Sachen passiert und. Und seine Mutter hat eine Woche nach seinem Tod Selbstmord begangen. Mhm. Weil sie wohl auch involviert war in seltsame Dinge. Mhm. Ja, ziemlich eklig, ziemlich komisch. Mhm. Crowley ist natürlich schon länger vorher gestorben. Aber seltsam, dass Crowley unbedingt was mit diesem Herrn Parsons zu tun haben wollte. Der seltsamerweise so viele Erfindungen und Beiträge zur Raumfahrt geleistet hat.
Mhm. Ja. Das ist jetzt so eine Geschichte, da würde ich gerne eine richtige Doku drüber sehen.
Ich kann dir eine Doku kann ich dir nicht anbieten. Ich kann dir einen relativ langen Podcast anbieten von einem von zwei amerikanischen Herren, die sich gerne mit solchen Sachen auseinandersetzen.
Nee, das hätte ich gerne einen Film.
Okay, dann schaue ich danach auch. Jedenfalls finde ich es echt interessant, dass Aaron Hubbard hatte ja, ich habe ja diese Doku gesehen über Scientology, der hatte ja vor, also wegen Geld eigentlich diese Religion zu machen.
Ja, der hat funktioniert. Nicht
aus funktioniert. Überzeugung gemacht.
Ja, nicht aus Überzeugung. Ach so, stimmt. Ich will noch was Witziges erzählen zu der Geschichte, fällt mir ein. Aaron Hubbard war mit dem ja recht gut befreundet, wollte den aber auch übers Kreuz hauen. Und zwar hat Aaron Hubbard ja eine Weile lang Schiffe und Boote verkauft, angekauft und verkauft für einen Profit. Und dieser Parsons war für eine Weile relativ pleite, weil er eben sein ganzes Geld für diese Partys verschleudert hat und Rituale und hat dann, also ich habe da Details rausgelassen mit seiner Frau und so weiter, jedenfalls hat der Aaron Hubbard dann gesagt, ja, hey, komm, ich verkaufe ein Boot für dich und gebe dir dann das Geld. Also wir kaufen das und machen daraus dann Profit. Dann hat er ihm $20,000 gegeben, also der Jack Parsons hat ihm praktisch das letzte Geld gegeben, dem Hubbard. Und der hat gesagt, okay, ich schlag daraus Profit und komm dann wieder. So, und der Hubbard ist mit der Frau von Parsons abgehauen und nie wieder aufgetaucht. Mehr oder weniger. Also der hat ihm das Geld abgeluchst und ist dann abgehauen. Das hat nicht ganz geklappt, weil der Parsons dann den Autoritäten Bescheid gesagt hat und irgendwo in, keine Ahnung, Mexiko oder weiß nicht mehr wo, wurden sie praktisch festgenommen. Aber ja, das Geld hat er zurückgekriegt, aber natürlich kein Boot gehabt und kein mehr Geld.
Das sieht man, was das für Persönlichkeiten waren.
Ja.
Wenn die sich gegenseitig voll verarschen und abzocken.
Ja, der Hubbard, der liebe L. Ron. Scheinbar sollen seine Science-Fiction-Geschichten ganz toll gewesen sein, aber hätte es mal bloß dabei gelassen. Was ich halt komisch finde, ist, warum hat er da bei diesen Ritualen und so mitgemacht? Finde ich ein bisschen komisch. Mhm. Und dass er danach dann dieses Dianetics geschrieben hat.
Voll komisch. Und dann hat doch Scientology auch was mit Aliens zu tun und so, oder?
Ja, ja, die Geschichte von Scientology ist ja totale Science-Fiction-Geschichte eigentlich.
Ja, das sind doch Alienwesen, die zurückkommen und irgendwie, keine Ahnung,
ja, was die Menschen machen. Besessen machen. Also die daher kommt der Schmerz und Angst und keine Ahnung, was alles. Ja.
Klingt mehr wie irgendwelche Geschichten von Dämonen, die...
Ja.
Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen... Es klingt, als wäre der Typ verrückt geworden dabei wahrscheinlich.
Ja, naja, so aber wie Alistair Crowley. Still a better love story than Twilight.
Ja, total. Ja, und was sagst du zu dem witzigen Zufall, dass dieser Lem, Gott, was auch immer, aussieht wie die heutigen Grey Aliens, die in den 40ern erst wieder so richtig rauskamen?
Ja, ich weiß nicht, ob ich da was zu sagen will. Weil ich finde das gruselig, sowas.
Ja, ich meine, das ist ja natürlich, wenn man so in rationalen Gedanken macht, sich Gedanken macht, in rationalen Zügen, dann sagt man sich eh alles Hokuspokus und Scheiße, aber was, wenn es doch sowas wie Portale gibt, die andere Dimensionen freigeben oder keine Ahnung, das muss ja nicht immer alles so Science-Fiction-mäßig sein, aber was, wenn man halt doch was rufen kann?
Voll schlimm. Da fällt mir wieder eine Verschwörungstheorie ein.
Warte kurz, los geht's. Ich wollte nur sagen, ganz kurz, meine letzte Geschichte, die ich da nachher dann erzähle, geht auch so ein bisschen in die Richtung, und zwar hat es auch was mit der NASA zu tun. Aber ja.
Und Adolf Hitler.
Nein, der kommt heute, glaube ich, nicht vor.
Wenn du es gerade so von Portalen und irgendwelchen Alien- bzw. Dämonenviechern hast, ich habe vor kurzem eine Geschichte gelesen, ja, dass Schauspieler schon in den 20er Jahren irgendwie sich selbst Dämonen angeboten haben sollen, dass sie ihre Körper übernehmen, um gute Schauspieler zu sein. Also, dass sie in den Momenten, in denen sie Schauspielern übernommen werden von bösen Geistern, die sie dann irgendwie gut schauspielern lassen. Und irgendwie anscheinend hat Marlene Dietrich und so auch irgendwelche komischen Rituale gemacht. Und ja, und ja. Und ja, wollte auch die Jugend irgendwie verderben mit ihren Filmen, weil die ja ziemlich, ich weiß nicht, für die damalige Zeit irgendwie freizügig war und so weiter. Und anscheinend sollen die das bis heute machen. Aha. Was ja auch wieder irgendwie ein bisschen im Zusammenhang mit Scientology und MK Ultra steht, weil da ja auch wieder gesagt wird, dass die Leute so willenlos gemacht werden, dass möglicherweise Viecher oder Dämonen kommen und sie übernehmen und oder sie willenlos machen. Ich weiß nicht mehr so ganz genau. Es gibt auch tausende Theorien und
ja.
Sehr komisch.
Das spricht für diese Sektenartige in Hollywood. Ja.
Ich finde es sehr eklig.
Ja, gut, aber das.
Nee, ich meine, den Gedanken schon, ich weiß nicht, eklig.
Also, wenn es funktionieren würde, würde ich das auch machen, dann werde ich zumindest reich.
Und deine Seele verkauft oder so.
Ja.
Finde ich gut.
Wenn ich dadurch so gut schauspielen kann wie Brad Pitt. Oder wenn ich glaube, bei Nicolas Cage hat es dann durchgescheint. Also das
A, B, C, D. Ja, oh, gut. Mann. Ja, verrückte Sachen.
Ja, es gibt echt verrückte Sachen. Aber seltsam, wie das Zeug so in Verbindung steht. Andererseits, ich meine, man kann aus allem irgendwie eine Verbindung schustern.
Ja, geht immer. Geht immer.
Ja, deshalb so meine... Ja. Gedanken, Gänge, meine Verrückten, aber egal.
So, du bist dran.
So, jetzt habe ich meine letzte Geschichte noch. Was heißt Geschichte? Meine letzte wahre Geschichte, muss ich dazu sagen. Und zwar geht es um Max Headroom.
Was?
Max Headroom.
Okay.
Kennt ihr das?
Nein, was ist das?
Sehr schön. Max Headroom ist ursprünglich eine Cyberpunk-Science-Fiction-Serie, die 1984 lief. Mhm. Und die lief auf dem British Channel 4. Und der hat meistens, also am Anfang dazu fungiert, quasi Musikvideos anzusagen. So wie, also, hey, jetzt kommt ein Musikvideo von Tina Turner. Woo. Und das ist so eine Mischung aus einem Computerprogramm und einem echten Typ, der den spielt.
Computerprogramm?
So. Ja, im Sinne von, das soll so digital aussehen. So, also quasi, weißt du, so.
Ja.
Und 1985 haben dann die USA einen Fernsehfilm aus der Figur gemacht, quasi, also genau ein Jahr später, nachdem es erfunden wurde. Und da spielt quasi auch Max die Hauptrolle natürlich drin. Und kurze Erklärung, was Max Headroom dann so ist. Das ist quasi die, also die Hauptfigur von dem ganzen Ding. Mhm. Und das ist ein Typ, der wurde quasi bei einem Unglück ist er mit seinem Kopf gegen eine, wie nennt man denn das? Gegen so eine Schranke gelaufen von einem Ding und da stand drauf quasi Max.Headroom. Also quasi zum Hate, da kannst du so, und da ist er quasi gegengelaufen und dabei wurde er getötet und dann hat jemand seine Gehirnstrahlen quasi in ein digitales Programm umgewandelt. Mhm. Und seitdem kämpft er quasi für Recht und Ordnung und gegen die Korruption und die Unterdrückung.
Okay.
So ein bisschen komisch. Ja. Der Typ hat dadurch, dass er gegen das Ding gelaufen ist, quasi auch angefangen zu stottern und deswegen stottert seine Figur auch.
Okay.
So, das Ding lief. Max. Und dann gab es quasi eine Staffel und die lief ganz okay. Dann haben sie eine zweite gemacht, die wurde aber dann irgendwann abgesetzt, weil die war dann nicht so richtig cool. Aber in der Zeit, wo das lief, fanden das ziemlich viele Menschen ganz geil. Lief auch ein Fernsehfilm bei uns hier in Deutschland drüber und alle fanden das super. Hieß auch Max Headroom, ganz einfach. Und der war bei ganz vielen Sachen vertreten, so als Gastauftritt in Talkshows und dann haben sie ihm noch eine eigene Show angeboten, wo er nur quasi so Leute interviewt. Das haben sie dann aber nicht gemacht. Und dann war der als Gast quasi auch bei einem Tina Turner Video nahe vertreten und der hat ein eigenes Weihnachtsspecial. Also ging ganz gut voran und sowas. Und der hatte auch einen Werbedeal mit Coca-Cola. Der war dann quasi so dieser, kennt man ja so dieses halt, ja, hey, Coca-Cola, trink Coca-Cola. So auf die Tour wahrscheinlich. Hab das nie gesehen.
Zurück in die Zukunft 2?
Genau, und bei Zurück in die Zukunft 2 gibt es auch solche, gibt es ihn auch, aber quasi nicht als ihn, sondern als, da gibt es so ähnlich Figuren, die aufgebaut waren wie er.
Ja, genau, dieses, hey, dieses wird so komisch halt gezuckt ist und so, das
genau.
Hat mich gerade spontan extrem an Zurück in die Zukunft erinnert.
Voll komisch.
Genau, und das ist Max Headroom.
So.
Ganz kurz,
ja, und es gab,
stand der da nur da und hat geredet oder wie kann man sich das vorstellen?
Der war in einem Computer, also der war quasi auf einem Bildschirm nur zu sehen, der Typ.
Ach so, das war nur also ein Bildschirm, der daneben stand und der kommentiert hat sozusagen, oder?
Genau. Okay. Und dann gab es dann noch so einen echten Schauspieler, der dann halt quasi gestorben ist, aber nicht wirklich. Also er war halt einfach tot im Kopf, aber konnte halt noch rumstehen. Aber das hat nichts, also der hat nicht viel damit gemacht.
Okay.
So. Und es gab zum Beispiel auch bei Alle unter einem Dach gab es eine Folge, wo dieser Steve Urkel wie eine Atombombe gebaut hat und da haben sie auch auf den angespielt, weil sein Computerprogramm, der das dann gesteuert hat, hat sich dann auch wie dieser Max Headroom genommen. Also es war schon relativ bekannt. Ja?
Ja.
So, und jetzt kommen, das war jetzt nur die Vorgeschichte dazu, wer dieser Max Headroom eigentlich ist. Und jetzt kommen wir quasi zur eigentlichen Geschichte, die um ihn spielt. Und zwar geht es darum, dass in Chicago, in Illinois, Chicago, eine schöne große Stadt, gab es am 22. November 1987, also quasi 3 Jahre nachdem das zum ersten Mal über die Bühne lief quasi, abends um 9 einen Hijack eines Fernsehsenders.
Mhm.
Also hat sich quasi jemand eingeschlichen in das Ding und das ging 25 Sekunden lang. Und da hat sich jemand quasi in dieses Ding eingeschlichen und das wurde bekannt unter dem Namen Max Headroom Broadcast Signal Intrusion. Und da hat sich jemand verkleidet als dieser Max Headroom, also ein völlig Unbekannter, den man weiß bis heute nicht, wer dieser Typ ist, hat sich da 25 Sekunden mitten zwischen eine Nachrichtensendung eingeschlichen und hat angefangen, komische Sachen zu machen. Hat so und hat sich so bewegt wie dieser Typ und hat irgendwelche komischen Geräusche gemacht und seine Stimme war verzerrt und so, war ganz komisch, aber die von diesem Sender, diesem, ich glaube, der hieß WTN, hat die direkt quasi, haben sie gemerkt, oh, da stimmt was nicht, okay, kicken wir wieder raus, ja. Das heißt, es ging 25 Sekunden. Dann war alle so, okay, das ist verrückt gewesen. Und das war halt in so einer Live-Sendung. Und dann hat der Typ auch so kommentiert. Danach entsprechend, oh, was war das jetzt? Das ist ja ein verrückter Kerl, keine Ahnung. Und dann, ungefähr 2 Stunden später, um 11.15 Uhr, hat der Typ, der diesen Max Headroom dann da so quasi gemacht hat, einen zweiten Versuch unternommen bei dem anderen lokalen Sender in Chicago und da hat es funktioniert, da konnte das Programm übernehmen. Und dann ging es 90 Sekunden lang. Und der Typ war verkleidet als dieser Typ, also er hatte die gleiche Brille auf und er hatte so eine komische gelbe Hautmaske und so Haare nach hinten und ja, so genau, gleichen Anzug an und sowas. Und der hat dann echt komische Sachen abgezogen. So, und ich habe euch jetzt mal die Audiodatei davon.
Okay.
Habe ich euch jetzt mal runterkopiert, damit ihr euch das anhören könnt. Natürlich ist die Qualität jetzt nicht so mega gut, weil von 87 und es ist halt ein Broadcast-Mitschnitt, aber ihr könnt euch das jetzt ja mal anhören.
Letztes Mal. So. Moment, jetzt hätten wir Hijacks.
Ist noch still, oder?
Was heavily distorted and many people cannot make out what he's saying.
Excuse me. You should look often with the old ones of your tribe. That is the only way to learn.
I'll get you a hot
some dry clothes.
So, ihr habt es gesehen.
Die Verzerrung ist ja echt seltsam.
Ja.
Ja. Ich kann euch kurz vorlesen, was er also gesagt hat. Das war, weil die Übersetzung hier in dem Video ist falsch. Das stimmt zum Teil nicht.
Okay.
Und zwar, that does it, he is a freaking nerd. I am better than Chucky Swirsky. Chucky Swirsky war dieser Moderator, wo er beim ersten Mal unterbrochen hatte. Dann, he's a freaking liberal. Dann hat er gesagt, I catch the wave. Und er hatte diese Pepsi-Dose in der Hand. Das wird noch sehr interessant. Das I catch the wave war der damalige Slogan von Coca-Cola. Ja.
Coca-Cola, okay.
Ja. Dann zeigt er diesen Stinkefinger und summt quasi diese Melodie von dieser Serie und sagt, I still see the X. Und das war quasi ein Spoiler der letzten Episode von dieser alten Serie. Und dann, der ja coming to get me, dann haut er ihm ja quasi diese Frau auf den Hintern und sagt, bend over, bitch. So. Was ich dann gedacht habe, ist, also ich finde es erstens mega verrückt, dass man sowas durchzieht und niemand hat den quasi gefunden. Und mittlerweile ist das ja 27 Jahre her oder so, oder nee, sogar noch mehr, 37, glaube ich, mittlerweile sogar. Das wäre verjährt, das wäre mega das Stück, wenn das quasi rauskommen würde, wer das war, weil der kann nicht mehr verknastet werden.
Ja, stimmt.
Und viele Leute haben sich Gedanken gemacht, was sollte das? Macht das irgendeinen Sinn? Gibt es irgendwie was? Und dann bin ich auf was gestoßen, wo ich gedacht habe, ach, das ist ja interessant. In Chicago, Illinois, ist 1904 die erste Coca-Cola-Ding gegründet worden. Da steht quasi das erste Hauptquartier von Cola. Und der hat diese Pepsi-Dose in der Hand gehabt und hat gesagt, I catch the wave und dann zeigt diesen Stinkefinger. Und dann ist bei ganz vielen, viele sagen dann, ja, das könnte natürlich sein, dass es einer der ersten richtigen Werbegags beziehungsweise quasi eingefädelten Dingern von Pepsi war. womit sie quasi diesen Coca-Cola-Streit angefangen haben, wo es gibt. Aha. Weil das Ding, er hat ja auch gesagt, irgendwo, jetzt habe ich ein riesiges Newspaper-Ding geschaffen und das Ding ging landesweit, also in den gesamten USA quasi durch die Medien wie Sau.
Das Ding, also dass der da das gehijackt hat.
Genau. Mhm. Und viele gehen davon aus, dass es eventuell quasi der erste richtige Werbegag-Streit zwischen Cola und Pepsi war.
Ja, gut möglich. Aber dass dann das mit diesem Arsch und so.
Keine Ahnung.
Also ich, mich hat es an diese heutigen Hacker erinnert, die irgendwelche Seiten dann lahmlegen oder so.
Ja.
Und dann irgendwelche so peinlichen Sachen darauf veröffentlichen. Und also es könnte auch ein Werbegag sein. Also.
Oder die haben halt einfach Bock gehabt, irgendeinen Scheiß zu machen, so Studenten, die rausgefunden haben, hey, so geht das, und dann machen wir halt sowas. Aber ja, weil eigentlich, selbst wenn es ein Werbegag gewesen wäre, ja, dann hätte man eigentlich was Kohärenteres sagen sollen. Also, weißt?
Ja gut, aber
dann wäre das ja nicht so ein extremes Mysterium.
Aber vielleicht wäre es dann aufgeflogen.
Eben. Also ich weiß auch nicht. Also für mich ist das relativ klar, aber es könnte halt auch einfach jemand gewesen sein, der gesagt hat,
mach mal irgendeinen Scheiß.
Mach mal irgendwas, mal gucken. Vielleicht ist auch ein Techniker von irgendeiner
Firma gewesen. Ich dachte, es wäre auch so ein Verrückter, der bei Pepsi gearbeitet hat oder so.
Durchs Arbeiten dort verrückt geworden.
Zu viel Pepsi-Cola.
Zucker.
Ja, witzig.
Also ich fand das sehr faszinierend. Ich bin da vor ein paar Wochen drauf gestoßen und gedacht, ah, das ist ja geil. Was geht denn da alles ab?
Voll komisch.
Max Headroom. Das ist auch so ein volles 80er-Ding, ja, wie der aussieht.
Ich finde, das sieht voll gruselig aus irgendwie. Also das ja, Original. Mega.
Ah. Auch durch die ganzen Verzerrungen und sowas und durch das schlechte, die schlechte Qualität, die ist quasi...
Das war so wie bei alten Videospielen, wo du, wenn du runtergefallen bist, einfach ins Nichts gestürzt bist. Und so.
Interessant. Ja, interessant.
Gut, das war es soweit von mir.
Cool. Kannte ich echt gar nicht.
Dann
Max Headroom Incident. So, du.
Ja, dann bin ich wieder dran. Mal wieder. Also, meine nächste Geschichte spielt auch wieder in Japan. Und zwar, die heißt Okiku Doll, also die Okiku Puppe. Und zwar.
Was ist Okiku?
Okiku ist ein Name.
Ach so, okay.
Und es ist eine Legende, die besagt, dass ein Junge namens Suzuki Eikichi im Jahre 1918 eine Puppe in der Einkaufsstraße von Sapporo gekauft hat. Und er hat sie seiner kleinen zweijährigen Schwester geschenkt, die Okiku hieß. Und sie hat die Puppe natürlich geliebt, weil sie von ihrem Bruder war. Und die Puppe, die hat einen Kimono an und ein weißes Gesicht, also so ein bisschen typisch japanisch eigentlich. Es gibt auch Bilder davon.
So ein bisschen Geisha-mäßig.
Ja, so in die Richtung. Nur soll die Puppe am Anfang kurz geschnittene Haare gehabt haben, also so kinnlang etwa. Auch so, ja, typisch japanisches Mädchen-Ding, also so Mädchenfrisur. Und ein Jahr nachdem der Junge der Schwester die Puppe geschenkt hat, ist das Mädchen gestorben, weil sie dann krank geworden ist. Und in Gedenken an sie haben die Eltern dann in ihrem Haus einen Altar aufgestellt. Also das macht man halt so in Japan. Wenn jemand stirbt, so einen kleinen Altar mit dem Bild von der Person und vielleicht so ein kleiner Gegenstand, der der Person lieb war, irgendwie dazugelegt und ja, so an, als Andenken an die Person. Und die Puppe wurde dann neben die Urne von dem Mädchen gestellt. Und von da an hat die Familie halt so für die Tochter gebetet, wie man es halt so macht in Japan. Und kurze Zeit später bemerkte die Familie, dass die Haare der Puppe plötzlich länger wurden. Also die haben angefangen zu wachsen. Und natürlich waren sie dann verwirrt und erschrocken und zogen
Mönche zu Rate, also Mönche des Manenji-Tempels, die in der Umgebung waren. Und die meinten, dass der Geist des Mädchens in der Puppe jetzt lebt, weil das Mädchen die Puppe so gern gehabt hat und ja irgendwie sich ein neues Gefäß gesucht hat sozusagen. Und die Haare von der Puppe sollen weitergewachsen sein bis auf 25 cm. Und wenn die Haare dann geschnitten werden, wachsen sie wieder. Und diese Puppe, die kann man heute noch in dem Tempel finden, weil als die Familie umgezogen ist, haben sie die Asche des Mädchens und die Puppe dann bei den Mönchen dort gelassen in dem Tempel. Und man kann die Puppe immer noch besuchen und sich das halt angucken. Und die sogar Wissenschaftler haben untersucht und festgestellt, dass die Haare der Puppe von einem Kind sind, also dass es echte Haare sind.
Okay.
Ja. Manche Leute behaupten, dass die Mönche hingehen und der Puppe ab und zu eine neue Perücke aufziehen, um das halt irgendwie so erscheinen zu lassen. Und andere glauben natürlich den Mythos.
Das klingt für mich wie, entweder es ist komplett ausgedacht, oder es ist wahr und es ist mega gruselig und es erinnert mich mega an eine Geschichte aus Indien, die ich vor kurzem mitgekriegt habe mit irgendeiner Gottheit, die quasi Milch trinken soll.
Ah, okay.
Habt ihr das auch mitbekommen?
Das soll doch irgend so eine Hindu-Statue sein, oder?
Genau, die irgendwie quasi, der hat irgendwer Milch, der quasi geopfert, einen Löffel hingehalten und dann ist das quasi vom Löffel weggegangen und dann in die Statue rein. Und dann waren alle so, wow, total verrückt, Gott, das ist Gott in dieser Statue. Und dann hat sich nachher halt rausgestellt, ja, klar, das ist halt Sand, so sandsteiniges, kalksteiniges Zeug, das es halt aufsaugt.
Ja, weil das so trocken ist dann.
Ja, aber genau. Das ist ja oft, also das sind ja diese ganzen Statuen, die zum Leben erwachen oder eben. Es gibt auch diese Schaufensterpuppe in Mexiko, wo das ist die verstorbene Tochter von diesem Ladenbesitzer sein soll, die sehr arg verdächtig realistisch aussieht. Ja, gibt lauter so tolle Geschichten über Puppen und Statuen, die geblutet haben sollen oder lebendig sind. Ja, finde ich immer witzig, sowas.
Ja. Also ich fand es auch interessant, vor allem, dass dann die Wissenschaftler untersucht haben, dass die Haare echt sind, aber andererseits weiß man halt auch nicht, von wem die Haare sind. Ja, also es kann auch nur abgeschnittene Haare von irgendeinem Mädchen gewesen sein, die dann halt auf die Puppe zugeschnitten wurden oder so. Nee. Man weiß es nicht. Aber und ich habe auch nochmal nachgeguckt, aber in englischen und deutschen Medien findet man nicht so wirklich was. Und mein Japanisch ist noch ein bisschen zu schlecht, als dass ich komplexere Texte verstehe. Vielleicht kann ich es in ein, zwei Jahren lesen oder so.
Bis dahin warten wir ab.
Was glaubst denn du?
Wie? Ob das stimmt oder nicht? Oder wie? Ich weiß nicht, ich bin ein bisschen skeptisch. Also das mit dieser kleinen Perücke, das erscheint mir schon logisch. Einerseits so als Werbung für den Tempel. Andererseits wäre es halt schon eine witzige kleine Gruselgeschichte irgendwie so für Japan, weil die doch recht abergläubisch sind, also nach unserem Verständnis, weil die halt einen ganz anderen Bezug so zur Umwelt haben als wir. Und die Japaner erfinden, also in Anführungszeichen, immer wieder so kleine Geschichten.
Ja, von Geistern zum Beispiel, die Yokai und so.
Ja, genau, so von Geistern oder von Menschen, die gestorben sind und sich rächen, oder von Menschen oder Personen, die auf der Suche sind nach irgendeinem Teil oder einer Person, die sie verloren haben und jetzt die Straßen durchkämmen oder sonst irgendwas.
Ich hätte da eine Hollywood-reife Theorie. Ja? Die könnte voll der tragische Film sein. Was, wenn entweder der kleine Bruder oder der Vater oder irgendein Familienmitglied nicht wahrhaben wollte, dass das Mädchen gestorben ist und deswegen einfach so getan hat, als ob, oder also um die anderen aufzumuntern und zu sagen, hier, sie lebt noch, hat Haare von sich abgeschnitten und das halt immer dran geklebt. So, guck mal, die Haare sind gewachsen, sie lebt ja doch noch.
Es wäre sogar eher noch wahrscheinlich ein japanischer Film.
Ja, wie auch immer. Das ist so tragisch.
So, das wäre mehr so ein ruhiger Film, wo die Mutter dann hingeht und ihre langen Haare werden dann immer kürzer und dann finden die raus, die hat sich die Haare abgeschnitten oder so.
Und so, die anderen im Glauben zu lassen, dass sie noch da ist. Ja. Naja. Ja. Dann bin ja ich jetzt mit der Nächsten dran, oder? Oder willst du noch was dazu sagen, Litsch?
Nee, alles gut. Ich grusel nicht bei Geschichten mit kleinen Kindern und Puppen, deswegen sage ich da nichts
dazu. Dann schauen wir mal, ob du dich bei dieser Geschichte gruselst. Nee, hat leider nichts mit kleinen Kindern zu tun.
Das diese Geschichte mal.
Heißt Frank Shaw's Gargoyle. Diese Geschichte spielt 1986 wieder in Amerika. Und zwar ist Frank Shaw ein Archivar bei der NASA, der ein recht rationaler, normaler Mann war. Natürlich mit wissenschaftlichem Sinn, weil sonst würde er nicht bei der NASA arbeiten. Der ist eines Abends, bisschen länger ist es geworden, ist halt, hat Überstunden gemacht und dann halt recht spät raus aus seinem Büro, was das Houston Johnson, also in Houston das Johnson Space Center ist. So. Und dann ist er da rausgegangen und hat gemerkt, wie etwas über hinweg so, also wie so ein Windzug. Und dann hat er hochgeguckt und auf dem Gebäude saß dann ein großes, schwarzes, geflügeltes Etwas. Dann dachte er, es wäre vielleicht irgendein Riesenvogel oder irgendwas. Und als er dann näher geschaut hat, sah das eben aus wie ein geflügelter Dämon oder irgendwas Komisches. Und er ist dann halt abgehauen, weil er gedacht hat, was ist das jetzt? Werde ich jetzt verrückt oder was? Und ist dann in sein Auto gerannt und kam dann nach Hause. Und seiner Tochter ist dann aufgefallen, als er zu Hause war, dass er sehr, sehr sich sehr merkwürdig verhalten hat und sehr anders verhalten hat als sonst immer, weil er immer ein ruhiger Typ war, der eigentlich immer lieb und freundlich war, und der war plötzlich so komplett verängstigt und paranoid. Und irgendwann mal also ein paar Tage später hat er sich dann dazu durchgerungen, das seiner Familie zu erzählen. Und da die aber wussten, dass er eigentlich nicht so verrückt ist oder so, haben sie ihm halt natürlich geglaubt oder haben zumindest gesagt, ja, okay, wir glauben dir, dass du was Schlimmes erlebt hast. Der war halt völlig außer sich natürlich. Und die Frau hat aber gesagt, sag's aber bloß nicht deinen Vorgesetzten, weil sonst denken die halt, du bist balabala und dann fliegst raus oder sonst was. Jedenfalls hat es den aber nicht losgelassen. Und er hat es dann irgendwann mal seinem Vorgesetzten gesagt.
Okay.
So. Dann hat er sich schon gedacht, okay, jetzt bin ich wahrscheinlich gefeuert. Weil er dachte halt, ja gut, die halten mich jetzt für wahnsinnig. So. Der hat es ihm gesagt und der Boss sagt dann, ach so, ja, das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehört von anderen Mitarbeitern.
Okay.
Und es sind wohl in den letzten Wochen 2 Wachhunde sehr seltsam verstümmelt aufgefunden worden.
Okay.
Wie dem auch sei, er hat, da das jetzt tatsächlich mehrmals passiert ist, dass Leute jetzt gesagt haben, dass sie was Komisches, Geflügeltes gesehen haben, das rumfliegt, haben die da das ihren Vorgesetzten gemeldet. Mhm. Und dann kam von woanders her, also höherrangige Offiziere, die denen gesagt haben, ihr sprecht da gefälligst nie wieder drüber. Und das ist nie passiert. Und das war's dann. Und 18 Jahre später hat erst die Tochter von ihm davon erzählt und dann kam das alles wieder raus. Und dazu, finde ich, passt ganz gut diese Geschichte, dass irgendwann mal in den 40ern, 50ern 2 verrückte Wissenschaftler, Pseudo-Magier, komische Experimente mit Raketen und Dämonen gemacht haben. Ja.
Hä, was?
Hier, hallo, meine vorige Geschichte.
Ach so, jetzt, okay. Ich dachte jetzt noch irgendwas anderes.
Nee, das ist ja. Und ja, das ist eine kleine Geschichte, die ich aber echt witzig finde, weil in Amerika echt oft seltsame geflügelte Wesen gesehen werden, wie zum Beispiel der Mothman, der eigentlich echt bekannt ist.
Stimmt.
Falls ihr den nicht kennt.
Nicht?
Nee, ich kenn's nicht. Da gibt sogar einen Film, The Mothman Prophecies. Das war in einer bestimmten Stadt. Ich kann gerade nicht sagen, warum. Ich muss mal gucken. Ja, das zählt natürlich zu Fabelwesen. Aber das ist ein Wesen, das, wenn man es sieht, Unheil verkündet.
Mhm.
So. Und das Ding war in Point Pleasant in West Virginia wurde das von mehreren Augenzeugen auf einer Brücke gesehen. Mhm. Und diese Brücke ist dann einen Tag später eingestürzt und es sind 50 Menschen oder so gestorben.
Okay.
Okay.
Ja, so voll leicht komisch. Ja. Das zählt aber alles noch ein bisschen zur Kryptozoologie, die ja in Amerika so sowieso...
Mothman, hat der Flügel?
Ja, der hat eben Flügel. Das ist, viele haben das beschrieben wie eine riesige Motte. Oder so ein Mann, der Mottenflügel hat und schwarz mit roten Augen. Und dieses schwarz mit roten Augen und Flügel war eben auch dieser Gargoyle und beziehungsweise ganz viele Sichtungen, die sich in den USA gehäuft haben. Anfang der 50er Jahre. Mhm. Bis heute eigentlich. Ja.
Was ist denn Kryptozoologie?
Kryptozoologie ist witzigerweise gar nicht so... so ein verrückter Begriff. Das ist einfach die Bezeichnung von Tieren, die noch nicht entdeckt oder klassifiziert wurden. Zum Beispiel zählte zur Kryptozoologie bis zum 18. Jahrhundert noch der, oder 19. Jahrhundert, noch der Gorilla.
Echt?
Ja, Gorillas wurden von der westlichen Welt als Sagenwesen angesehen, weil, also, dass die Afrikaner, also diese, so die in Anführungsstrichen Buschmänner haben halt davon erzählt, dass im Wald ein riesiger, menschenähnlicher irgendwas, also so ein Wesen wohnt, ein mächtiges, großes, und die haben das halt für eine Legende gehalten. Die haben nicht gedacht, das wäre echt, bis sie halt irgendwann mal entdeckt wurden.
Schon krass.
Weil die sind ja inmitten von nirgendwo im Kongo teilweise und sowas. Also ist nicht gerade einfach zu entdecken. Und dazu, ja, und Kryptozoologie wird seitdem halt auch von Verschwörungstheoretikern angewandt für so Sachen wie Bigfoot und Nessie und also Tiersichtungen, die sich nicht als normales Tier klassifizieren lassen.
Okay.
So, dazu gehört auch der Mothman und der Chupacabra aus Mexiko.
Mexiko. Ja,
und so Sachen. Das sind natürlich 90% ganz sicher Bullshit.
Ja, halt Fantasiewesen,
aber
oder?
Danach zu urteilen, dass immer noch neue Wildkatzen und Affenarten entdeckt werden, kann ja schon sein, dass irgendwo noch so ein Riesenvieh rumläuft.
Wollen die jetzt nicht inzwischen den Yeti irgendwie entschlüsselt haben, was es eigentlich ist? Da habe ich vor kurzem irgendwie eine Überschrift gelesen. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt.
Ja, dass es so eine Art Bär war oder sowas. Ja, oder doch irgendwie so ein eine ausgewanderte Gorilla-Art oder irgendwie sowas.
Ja, irgend sowas Komisches.
Also dass es den schon gab, nur dass es halt natürlich kein Riesenviech ist, sondern halt eine Art Affe, die sich da, das weiß man nicht, bei diesen riesigen Gebirgen kann man ja nicht wirklich den Überblick behalten, ob da jetzt noch was Lebendiges rumturnt oder nicht.
Vor allem, wenn man bedenkt, dass dieser Ili-Pfeifhase in China ewig lang nicht gesehen wurde, also es ist ein seltener kleiner Hase, und jetzt haben sie ihn wieder mal fotografiert.
Nach 20 Jahren oder so. Hm. Also, wie gesagt, die Tiere können sich schon gut verstecken.
Mhm.
Hat sich ja doch gelohnt, dass die Japaner alle mit Kameras rumlaufen.
Ja.
Obwohl es Chinesen war.
Verdammt.
Ja, ob das jetzt, tatsächlich Motten, Menschen, Man-Dinger gibt, die auf Brücken lungern. Nein, ich glaube nicht, aber ja, finde ich eine witzige Theorie, dass da irgendwann mal irgendein Scheiß passiert ist in Amerika. Ich meine, hallo, Amerika wurde auf Indianerfriedhöfen gebaut und auch mit dem Blut der Indianer mehr oder weniger.
Wie, und die Gründungsmitglieder von Amerika sollen, also von den USA, sollen doch auch irgendwie so komische, wie nennt man es, Geheimbündler gewesen sein und solche Sachen.
Also, Amerika hat Grund genug, ganz viele Flüche zu tragen. Sagen wir es mal so.
Schön ausgedrückt.
Wisst ihr, was auch witzig ist, was ich neulich gesehen habe? Das ist wahrscheinlich auch zu 90% Bullshit, aber ich finde, das könnte auch eine Adolf echt Hitler. Tolle Geschichte geben. Nicht Adolf Hitler, sondern...
Der ist nicht zu 90% Bullshit.
Nee, der ist zu 0% Bullshit. Der ist, glaube ich, tatsächlich echt...
Ja. Er hatte nur viel Bullshit im Bullshit im Kopf.
Genau.
Ja, das auch. 100%. Und vorne an der, der Oberlippe.
Ja, das auch. Das war Bullshit. Ja, jedenfalls, die Tropenstürme, die immer wieder die Südküste Amerikas heimsuchen. Die Südküste Amerikas, die ja Anlaufstelle
und... Das ist doch russische Propaganda.
Pass auf, das geht noch viel weiter zurück. Diese südliche Küste Amerikas, also New Orleans und so, war ja damals der Einlaufhafen mehr oder weniger von den ganzen Sklaven. Und oh Gott, jetzt geht's der los. Pfad dieser Stürme beginnt in Westafrika und endet in New Orleans. Da, wo die ganzen Routen dieser Sklavenschiffe waren. Also, heißt das?
Nein, heißt es nicht.
Ach komm schon, das ist voll die coole Idee.
Voodoo-Fluch. Ach.
Natürlich, das ist ein Fluch, der die für immer heimsuchen wird, weil die ganzen Millionen Menschen leben damals. Ach, komm schon.
Das ist kompletter Bullshit. Das ist einfach nur die Gezeiten und die Geströmungen, die halt quasi auf dem Meer herrschen.
Das ist ein Goldstrom und wegen Dings. Alter Fluch.
Nein.
Na gut. Aber ich find's witzig. Also es ist so ein Ding, das könnte in so einer Fantasy-Welt passieren.
Oh, das ist genau der gleiche Scheiß wie mit diesen Kondensstreifen am Himmel
das, und so. Da sind die Konzepte drin. Sag mir bloß nicht was anderes. Ich sag's dir, ich kann's dir beweisen. Ja, nee, das ist natürlich das Schwachsinn, aber...
Ja, habe ich jetzt 20 Jahre umsonst meinen Aluhut getragen?
Ich meine, das ist so eine Sache, woraus man Filme machen könnte.
Das meine ich damit. Mhm. Dass irgendein ganz mächtiger Voodoo-Priester damals... Naja, gut, wie dem auch sei. Was hältst du von dem Gargoyle?
Super schwierig. Ja. Das war wahrscheinlich irgendein Typ, der halt gedacht hat, geil, ich esse jetzt mal ein paar Hunde. Ja. Oder vielleicht war es auch ein Typ, der einbrechen wollte und der hatte halt einen Fledermaus. Batman. So, jetzt haben wir es.
Batman hat Hunde getötet und Leute erschreckt.
Ja, er hatte Hunger.
Ja, ich meine...
Keine Ahnung. Leute, das kann alles möglich sein. Das kann auch ein riesen Adler gewesen sein.
Ja, das dachte ich mir
auch. Ein Pterodaktyl. Wusstest du, dass es Leute gibt, die tatsächlich glauben, dass Pterodaktyle noch existieren in Afrika?
Naja, also ich glaube daran, dass sie in der zweiten Erde quasi, im Mittelpunkt unserer Erde
die
quasi
Hohlerde,
leben.
Klar, da ist ja keine Verschwörungstheorie mehr.
Voll komisch, ich dachte, die Erde wäre flach.
Ja, nein, aber innen drin ist trotzdem was. Ja, was ist eigentlich mit denen? Die haben doch schon voll den Konflikt, oder? Die Flat Earthers und die Hohlerde Society. Was sagen die?
Ist aber auch voll schlimm, dass diese Flat Earthers, dass es die wirklich immer noch gibt.
Ja,
auch wenn
und
sie
die
in der
werden
Zeit
immer mehr
waren.
Irgendwie. Da gab es doch auch so einen Rapper, der daran glaubt, oder?
Lauter so ein Scheiß. Also
es gab auch jetzt einen Typ, der versucht hat, mit seiner selbstgebastelten Rakete ins Weltall zu fliegen. Und der hatte aber kein Geld und dann hat er sich ja die Flat Earthers genannt und zudem gewandt. Die haben ihm Geld gegeben und zudem glaubt er auch dran.
Also er glaubt in Anführungszeichen dran.
Ich muss ja schon.
Das macht doch voll Sinn, dann mit seiner Rakete ins Weltall zu fliegen, wenn du dann einfach quasi die Erde flach ist. Dann so,
haben die auch eine wissenschaftliche Erklärung dafür, dass, wenn die Erde flach ist, dass es eigentlich keine Nacht gibt, wenn die Sonne drauf scheint?
Ja, aber dann müsste sich halt die Sonne um die Erde drehen.
Ja, aber dann ist überall gleichzeitig Nacht und gleichzeitig Tag.
Das heißt, ja, aber du bist ja nicht überall anders. Du kannst ja gar nicht behaupten.
Ach so, aber wenn ich fliege, dann tun mich einschläfern und mir einen Traum einpflanzen, oder wie?
Stimmt,
ja, wieso? Da bist du doch nicht draußen. Das siehst du doch nicht. Die projizieren da einfach was auf diese Außenseite von dem Flugzeug.
Ach so, verstehe, natürlich. Ja. Das sind Displays. Ja. Mhm. Okay.
Die bauen dann außen alles um. Also man fliegt gar nicht. Nee, also man wird nicht mal transportiert oder so. Die bauen einfach alles um.
Sie sind halt raus und rüttelt am Flugzeug. Das
sind so hydraulische Simulatoren. Ihr habt das doch alle schon mal gesehen.
Die bauen draußen alles um, so dass es aussieht, als wärst du von einer Stadt in die nächste geflogen.
Ja. Alles so. Truman Show. Habt ihr nie die Truman Show gesehen? So funktioniert
der Film
das.
So gut.
Ja, der Film ist richtig gut. Aber man hat richtig Paranoia danach, finde ich. Was, wenn doch eine Kamera in meinem Spiegel ist?
Was, wenn doch eine Kamera in meinem Handy ist?
Warte mal.
Ja. Dann sehen sie mich wahrscheinlich nur bei komischen Handlungen an mir selber.
Oh, hallo.
Und ja, nur.
Nur. Der Witz ist ja, ich habe
24/7.
Also, da ich mich ja recht oft mit so Zeug auseinandersetze, weil ich es einfach witzig finde, mit was Leute teilweise, also was die teilweise erfinden.
Ja, und was, voll oft und was ihre Zeit
ja, verschwinden. Ist ja wie, wenn man irgendwie Videospiele spielen würde. Das ist ein Schwachsinn. Nee, also,
voll der Quatsch, mal doch lieber.
Ja, ich finde halt, das ist echt witzig, voll viele Verschwörungstheoretiker. Da gab es mal auf YouTube so einen Channel, da hat so ein Typ ganz viele Verschwörungstheoretiker immer zum Interview eingeladen und die haben so einen Schwachsinn gelabert. Und 80% dieser Leute haben gesagt, ja, schaut euch doch mal die Filme an, die zeigen uns doch da, wie sie es machen und so. Okay. So. Ja, die Avengers mit den Portalen oder hier mit dem Wetter manipulieren, keine Ahnung. Die sind alle der Überzeugung, dass Hollywood zeigt, wie es eigentlich läuft.
Ja.
Da dachte ich mir auch so, warum sollte eine Filmindustrie Milliarden Euro dafür investieren, um sich selbst aufzudecken? Ach, ich weiß ja nicht. Naja, also...
Außer es ist derselbe Quatsch wie das, was ich vorhin erzählt hatte, von wegen, sie wollen die Menschheit verderben.
Ja, aber dann würden sie doch nicht die Geheimnisse verraten.
Ja doch, dass die Menschen das auch machen.
Ach so, natürlich. Ja, macht voll Sinn. Also, ja, das ist halt immer das Problem bei diesen ganzen Verschwörungstheorien, ist, dass sich da ganz viele ganz alberne, bescheuerte Leute einhaken, die das Ganze viel zu unseriös machen.
Und das Problem ist aber auch von Seiten von den Leuten, die Sachen verschleiern und später irgendwelche Sachen konstruieren und das der Öffentlichkeit als Konstrukte preisgeben, die eigentlich ja dann der Wahrheit entsprechen sollen, aber nicht so ganz stimmen. Also da müsste gerade in Amerika mal die Regierung auch so ein bisschen offener werden, finde ich. Weil sonst unterstützen sie diese Leute noch, die tatsächlich daran glauben und das ist doch Blödsinn. Also, ich weiß nicht.
9/11 was an inside job. Naja, also, ich finde es ja toll, dass es so was dieses Parapsychologie und Okkultismus und das Ganze, das ist so interessant und irgendwie verrückt, dass halt auch manche seltsame Sachen dabei passiert sind, aber man kann es halt nie, egal was es ist, egal wo, egal wie, man kann es nie hundertprozentig glauben, weil es halt einfach zu viel Spinner auf der Erde gibt.
Ja, und es sind Leute, die erzählen so Sachen und andererseits könnte es halt auch Zufall sein. Oder, ja, also, ich meine, Zufall, dass halt das eine passiert, nachdem das andere passiert ist.
Ja, natürlich.
Weißt du, was ich meine? So wie mit dem Mothman, der auf der Brücke gehockt sein soll und dann soll die Brücke eingestürzt sein.
Natürlich, alles Zufälle. Es ist genauso wie ein Zufall, wenn du davon träumst, dass jemand einen Unfall hat und dann hat wirklich jemand einen Unfall. Das passiert halt manchmal. Hm. Prophezeiung oder nicht. Tja. Damit und jetzt, sind wir bei der letzten Geschichte. Wir haben ja noch eine. Mhm. Bist du noch da?
Ich bin auch da.
Okay, gut. Weil die Geschichte ist sehr seltsam und die ist gar kein...
War ja keine andere bis jetzt.
Die hier ist gar kein Zufall. Und zwar, es geht um ein rätselhaftes Phänomen in Sizilien in Caneto. Wie heißt das nochmal?
Ich hab's auch vergessen.
Mist, ich hab mir nur Caneto rausgeschrieben.
Egal, es ist eine Stadt in Sizilien.
Ja, und zwar, das ist in Ostsizilien und da haben in 2007 plötzlich elektrische Geräte angefangen zu brennen, also auch Geräte, die eigentlich gar nicht eingesteckt waren oder wo keine Batterien drin waren, selbst Matratzen haben plötzlich angefangen zu brennen, weil sie einen Eisenkern hatten, also so diese Sprungfedermatratzen, diese typischen. Und das wurde so schlimm, dass nicht nur Exorzisten
von den Einwohnern gerufen wurden, um das halt so ein bisschen zu untersuchen, weil sie zuerst dachten, das wären Dämonen oder was auch immer. Ja, genau. Und das wurde dann so schlimm, dass sie halt auch Wissenschaftler um Hilfe gebeten haben, die sich das auch nicht erklären konnten. Weil ganz spontan sind Autos selbst entzündet oder explodiert oder
ganze Häuser sogar.
Ganze Häuser haben angefangen zu brennen. Und die Wissenschaftler haben dann festgestellt, dass wahrscheinlich elektromagnetische Strahlung dafür verantwortlich sein könnte oder sein kann, was da passiert ist. Hm. Ja, und das war sogar in vielen Medien, auch in deutschen Medien, wurde das bekannt gemacht. Und in Caneto wurde dann auch der Zivilschutz eingeschaltet, der Geologen und Physiker des Nationalen Forschungsinstituts CNR zu Hilfe gebeten haben. Und die wiederum haben dann auch Physiker von der NASA um Hilfe gebeten, dieses Rätsel zu entschlüsseln. Und es war ein ewiges Hin und Her. Viele Leute sind dann aus diesem kleinen Örtchen weggezogen, weil man dort nicht mehr leben durfte. Also,
die wurden evakuiert eigentlich.
Ja, die wurden evakuiert, weil das viel zu gefährlich war, dort zu wohnen, weil in jeder Sekunde eigentlich irgendwas anfangen konnte zu brennen. Also jegliches elektrische Gerät oder Dinge aus Metall, die dann plötzlich zerschmolzen sind, sind teilweise sogar Stromzähler plötzlich von innen heraus zerschmolzen.
Ja, das ist so.
Und die Wissenschaftler haben gemeint, das sind elektromagnetische Emissionen, die nur in bestimmten Momenten aktiv geworden sind. Und sie haben weiter untersucht und diese Geologen und Physiker vermuten eine künstliche, unterirdisch gelegene Quelle der Emissionen. Okay. Und die Strahlung muss von großer Intensität sein, und zwar so groß, dass es einer ultrahohen Frequenz entspricht, die zwischen 300 Megahertz und einigen Gigahertz groß ist.
Ja, und die haben gezeigt, dass diese Kraft eigentlich 19 Atomkraftwerke ungefähr brauchen müsste, um sowas zu erzeugen.
Und also, die meinen, dass es so stark wie eine Energiemaschine, also so wie ein großer Laser oder ein Fusionsreaktor zur Verfügung stehen müsste, um die Leistung von 12 bis 15 Gigawatt herzustellen, die dafür notwendig wäre. Also Sachen plötzlich ohne Grund einfach zu schmelzen zu lassen oder in Flammen aufgehen zu lassen. Aber das Ding ist, die Kraft, die da aufgewendet würde, die ist aus keinem Forschungslabor bekannt. Und man weiß bis heute nicht, von wo das Ganze hergekommen sein soll.
Mhm. Ja, und die Untersuchungen, die wurden einfach irgendwann gestoppt. Man durfte nicht mehr weiterforschen. Und ein paar Jahre später hat dann die Presse gesagt, ja, die haben sich das alles einfallen lassen, alles selber ausgedacht. Die Bewohner haben einfach alles selber angezündet.
Dabei waren Wissenschaftler mit Kameras unterwegs, deren Kameras haben plötzlich angefangen zu brennen. Oder sie haben aufgenommen, wie Dinge plötzlich angefangen haben, halt zu zerschmelzen, zu brennen oder in die Luft zu fliegen. Und in diesem Video, das wir gestern ganz kurz angeguckt haben, wurde auch gezeigt, dass so Gras in seltsamen Abständen auf diesen, wie war das?
Die wurden halt so vom Boden her verschmort.
Ja, so von den Wurzeln her war das so.
Die haben gezeigt, diese Auswirkung, dieser Effekt von diesem Verbrennen war geografisch in so einem Dreieck gelegen, an drei verschiedenen Punkten, die halt ein Dreieck gebildet haben praktisch in dieser Gegend, war diese Aktivität am schlimmsten. Und es gab auch einen Zwischenfall mit einem Helikopter, der da über dieses Gebiet geflogen ist, dessen Rotorblätter dann angebrannt waren und der musste notlanden. Und das ist alles dokumentiert.
Und dann war es irgendwann mal plötzlich, hieß es, nee, nix, alles weg. Und ja. seit 2003, glaube ich, nee, seit 2008,
oder? Nee, 2007 ist es
genau. passiert. Ja, genau, seit 2008 dürfen sie aber nicht mehr, also haben sie nicht mehr dran geforscht dann, glaube ich.
Also, wen es interessiert, ich glaube, vom Deutschlandfunk gibt es auch einen Bericht dazu. Da steht es ein bisschen genauer noch drin. Und sonst gibt es viele italienische Medien, die sich damit auseinandergesetzt haben, wer Italienisch kann. Und viele Leute denken, dass das Militär was damit zu tun haben könnte, dass die eine Waffe oder irgendeine, ja, ein Werkzeug für Energie irgendwie getestet haben an dieser Stadt, also an den Menschen und an diesen elektrischen Geräten, die dort Verwendung gefunden haben.
Ja, aber in der Nähe davon ist auch ein Marinestützpunkt. Ja.
Mit U-Booten und so.
Ja.
Und
okay.
Ja, die wissen auch bis heute nicht, wie diese Strahlenenergie, die dort aufgetaucht ist, mehr oder weniger auf den Menschen jetzt wirklich wirkt und was das Ganze sollte.
Sehr seltsam. Falls da jemand mehr davon weiß, bitte schreiben. Natürlich gibt es jetzt wieder alle, die sagen, also viele, die sagen, das sei ein kompletter Hoax. Warum dann aber so viel Aufwand betrieben wurde, ist mir schleierhaft. Mhm. Weil wenn das ein Hoax ist, dann stirbt es eigentlich innerhalb von einer Woche und es wird gesagt, hey, übrigens, der da war's. Oder so.
Ja. Also und was mir echt unklar ist, wenn es ein Hoax gewesen sein soll, warum sollte eine ganze Stadt umsiedeln?
Ja, und warum sollte eine ganze Stadt sich dazu entscheiden, hey, wir brennen jetzt unsere Sachen an? So, übrigens, ah ja, ich opfer mein Haus auf. Passt schon.
Ja. Wo Leute dann obdachlos werden oder macht keine Ahnung. Sinn. Also, nee.
Ja.
Canneto di Caronia heißt es, glaube ich.
Ah ja, genau. Das ist mir nicht mehr eingefallen.
Ja, das wäre unsere letzte Geschichte gewesen, die sehr merkwürdig ist. Mhm.
Die ist wirklich merkwürdig.
Mhm. Was denkst du?
Boah, das klingt für mich ein bisschen wie, wenn wirklich jemand irgendwas getestet hat unterirdisch und dann ist halt schiefgelaufen oder wie auch immer, oder sie wollen es halt nicht zugeben in dem Sinne. Ja. Mhm. Das ist aber so ein Ding, das mich mega interessiert und ich google gerade schon die ganze Zeit nebenher, während ihr das erzählt und gucke, ob ich irgendwas finde.
Ja, ich fand es auch voll spannend, vor allem, weil es halt auch so präsent ist irgendwie, also das ist jetzt nicht irgendein Geist, der irgendwo spukt oder so, sondern das hat halt wirklich menschliche Opfer irgendwie gefordert und man weiß, dass es halt aus diesen Gründen war.
Ja, das ist schon komisch. Das finde ich auch meistens interessanter als diese übernatürlichen Sachen, weil die übernatürlichen Sachen, ja, kann man jetzt nichts dazu sagen, groß, weil schreiben kann man ja viel.
Was mich so überrascht hat, war, dass diese Energie, die dafür notwendig gewesen sein soll, da so extrem hoch sein muss. Also,
was hast du gesagt? 15 Gigawatt.
12 bis 15 Gigawatt.
Was ich faszinierend finde, ist, dass der Fluxkompensator aus zurück in die Zukunft mit 1,21 Gigawatt betrieben wird. Das heißt, es wäre 12-mal so stark. Das heißt, man hätte die ganze Stadt auch in die Zukunft zurück versetzen können.
Vielleicht ist das passiert. Vielleicht einzelne Objekte und dadurch sind sie dann angebrannt. Ja, auf jeden Fall echt, wer weiß, mit was nicht alles experimentiert wird. Also von dem her, deswegen auch mit dem MK-Ultra also, und so.
Ich meine, das ist immer so eine Sache, dass Militärbasen in der Nähe sind, die damit irgendwas experimentieren und so weiter. Und ich finde es halt irgendwie traurig, dass wenn es tatsächlich so wäre, dass Militär an Menschen Experimente macht, warum versucht man nicht den Menschen zu helfen und dann entwickeln sie neue Waffen, um Menschen irgendwie zu schaden? Also, wisst ihr, was ich meine?
Ja,
ja. Ja, ja.
Schon. Das ist halt, ja.
Ich meine, wenn man wirklich die Fähigkeit hätte, so eine hohe Energie Masse zu erzeugen, warum setzt man es nicht für das Gute ein?
Eine andere Theorie wäre natürlich, das ist unterirdisch und künstlich, aber halt gar nicht von der jetzigen Zivilisation, gar nicht von der Menschheit oder keine Ahnung. Und die Leute, das Militär, das da dann rumgeflogen und rumgeeiert ist, hat auch nur versucht herauszufinden, was zur Hölle das eigentlich ist. Es könnte ja eine feindliche Waffe sein oder sowas. Naja.
Man weiß ja nicht, woher genau. Oder?
Ja, eben.
Mhm. Echt komisch.
Atlantis!
Kann ich mir nicht vorstellen.
Nein, natürlich nicht. Aber du weißt ja, was der Vesuv eigentlich, nee, nicht der Vesuv, der Ätna eigentlich ist. Mhm. Laut griechischer Mythologie hat da, wurde da ein Gott reingeworfen, der immer noch lebt. Und jedes Mal, wenn der Vulkan ausbricht. Nee, ich weiß gar nicht mehr, wie es heißt. Das war der Mann von der Charybdis oder von der Scylla. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Scylla und Charybdis sind diese zwei Seeungeheuer. Ja.
Glaubt ihr, das hat das da mit dem Ätna zu tun, oder was?
Nö, ich meine nur, aber unter Sizilien haust laut der Mythologie ein Gott. Hm. Nee, natürlich nicht. Das ist ja... Aber...
Spekulation.
Alles Spekulatius. Jetzt habe ich Lust auf Spekulatius.
Leider schon alle weg.
Gut, dann würde ich sagen, war es das soweit, oder?
Ich denke schon.
Mhm. Alles klar, dann war das quasi unsere letzte Episode, beziehungsweise zweitletzte Episode dieses Jahr. Und ich muss sagen, gruselig.
Ja.
So ganz leicht. Ja. Und viel, worüber man mal nachdenken könnte, so als Zuhörer und Zuhörerin. Ja. Ihr hört von uns jetzt nach dieser Episode genau noch eine dieses Jahr und das wird unsere Jahresabschlussfolge sein. Da wird es dann halt um tolle Sachen gehen, was wir in diesem Jahr erlebt haben und was wir toll und was wir scheiße fanden und wie das Jahr überhaupt im Allgemeinen so lief und so weiter und so fort. Und dann wird am 24. Dezember noch eine Episode veröffentlicht, die aber nicht von uns kommt, aber die so aussieht, wie wenn sie von uns gekommen wäre. Und zwar haben wir dieses Jahr beim Pottwichteln 2017 mitgemacht und das ist quasi 60 Podcasts und jeder bekommt einen zugelost. Wir haben auch einen zugelost bekommen.
Ich bin mal gespannt,
wir sind auch mega gespannt. Da gibt es nämlich ganz komische Podcasts. Wir haben so einen ganz komischen gezogen. Der ist, ja, den haben wir dann bewichtelt. Und jetzt sind wir echt gespannt, wer versucht, quasi unser Press Start wie wir das machen, so auch zu machen. Das, hoffentlich wird das
mal
gut.
Gucken, wer uns
ihr werdet
findet.
Es auf jeden Fall hören, wir werden es dann auch hören.
Ja, eben.
Oh je, das ist ganz gut.
Ja. Wir sind gespannt.
So, wir sind mega gespannt. Und ich wollte noch sagen, bitte bewertet uns doch auf iTunes, weil das bringt uns ein bisschen nach vorne. Das wäre cool, wenn da mal wieder ein bisschen mehr passiert, als es jetzt gerade ist. Und falls ihr auch Geld spenden wollt, was ihr nicht müsst, wir haben auch ein Patreon-Konto offen. Das würde uns natürlich auch weiterhelfen, um mehrere neue Sachen zu starten. Im nächsten Jahr wird es wahrscheinlich ein paar neue Formate von uns geben und ein bisschen ein kleiner Umbau, was aber nicht schlimm ist, sondern eher gut für euch, denn da gibt es noch viel mehr verrücktes Zeug. Und ich möchte mich bedanken dafür, dass ihr Menschen da wart und dass meine Co-Podcaster mit am Start waren. Und zwar einmal danke an Nina.
Danke.
Bitte. Einmal an den Davide.
Gracias.
Nada, Signore. Und an mich selber, aber das kennen wir ja schon. Danke, bitte.
Danke.
Wir waren Control All Three Geek. Und damit beenden wir die reguläre Saison für, beziehungsweise die, wir sind einfach raus für dieses Jahr. Fickt euch, bis zum nächsten Mal. Tschö.
Ciao.
Control All Three Geek.
Jet fuel can't melt steel beams.